Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr dabei seid. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak.
Servus, Tom. Guten Abend, guten Tag, hallo.
Wie geht's?
Wie ich dir gerade schon im Vorgespräch gesagt habe, sehr gut.
Und keiner checkt die Metaebene.
Aber der lag jetzt da.
Ja, wunderbar. Wir haben nämlich gerade schon eine Dreiviertelstunde gequatscht oder eine halbe Stunde. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich finde es irgendwie komisch, wenn die Leute in dem Podcast immer sagen, was wir off-air gerade besprochen haben oder wie wir gerade besprochen haben oder auch bei den Englischen. We just talked off-air. Das muss man noch gar nicht machen. Und das macht der Kanzler. Genau, das macht er. Aber ich habe es fast irgendwie schon erwartet, dass du so startest.
Ja, nee, mir geht's sehr gut. Also ich bin ein bisschen müde, weil ich jetzt viel Nachtschichten hatte. Aber mir so sonst geht's mir eigentlich gut. Also so mental. Körperlich müde, aber mental sehr gut.
Schön. Bei den Eisbären läuft es auch wieder ein bisschen besser.
Naja.
Den Abschied von Jason Jaspers, von JJ12, hast du.
Stimmt, eigentlich dürfte es mir mental total schlecht gehen.
Genau. Aber ich meine, ich kenne dich ja, du sperrst dich dann einfach einen Tag in einem Zimmer ein, weinst dich aus und sowas passiert, wenn dein Lieblingsspieler weggeht und dann geht's wieder.
Ich habe mich ja heute mit Wally und den Freunden vom Eisdynamo getroffen, habe eine sehr große Pizza gegessen und das hat geholfen.
Du hättest jetzt perfekt Werbung zu machen für euch, hättest du gesagt, ja, Wally und ich, wir vom Hauptstadt-Eishockey-Podcast haben uns heute getroffen mit.
Ja.
Aber normalerweise, jetzt dürfte jeder euren Podcast auch schon kennen, oder? Hauptstadt-Eishockey, was habt ihr, so Hörerzahlen, 30, 40.000, irgendwie sowas in die Richtung wahrscheinlich, oder?
Ja. Ja, man hört ja dann irgendwann auf, danach zu gucken.
Oh, schon wieder erst in den Charts, schon wieder, wird langweilig.
Ja, genau. Jörg und Torra haben wir hinter uns gelassen und jetzt schauen wir nur noch nach vorne.
Schaust du RDL momentan oder NHL? Wo ist der Fokus bei dir aktuell?
Puh, schwierig. Natürlich jetzt DL durch Hauptstadt Eishockey. Natürlich muss man ja gezwungenermaßen viel auf die DL schauen. Aber ich habe schon gemerkt, wie die Lust auf Eishockey durch den NHL-Start nochmal extrem nach oben gegangen ist. Und irgendwie, ja, es ist einfach doch eine andere Qualität von Eishockey, die man dann in der NHL sieht. Auch wenn es jetzt noch die verrückten Wochen sind, sage ich mal, zum Saisonstart, wo jedes Spiel irgendwie gefühlt 12 Tore hat. Aber es ist schon trotzdem nochmal eine ganz andere Qualität und einfach nochmal viel, viel besseres Eishockey.
Schaust du live auch oder schaffst du es noch live zu schauen oder schaust du viel, viel condensed und real life?
Teils. Also in den Nachtschichten, wenn wir so in unserer Betriebspause hier dann irgendwo halt 3-4 Stunden rumstehen, bevor es dann wieder weitergeht, dann mache ich es mir auf dem Handy oder auf dem Tablet halt an und schaue es dann da im Live. Also jetzt die ersten 3 Leafs-Spiele habe ich alle live sehen können, zum Glück.
Sauber.
Ja.
Auch nicht so schlecht dann, ne?
Da hat es jetzt gut gepasst mit dem Dienstplan. Aber ansonsten versuche ich eigentlich, also die Leafs-Spiele versuche ich dann immer noch nachzuschauen, komplett. Und bei den anderen Spielen dann viel condensed. Manchmal auch nur so Highlight-Clips von so einzelnen Szenen.
Ja, ich bin aktuell noch mit dem Ziel, jedes Spiel condensed geschaut zu haben, aber irgendwann wird es halt dann schon wieder so viel, dass du dann auch irgendwann halt die kürzeren Highlights schaust oder tatsächlich irgendwie halt, okay, was war hier so der Aufreger, das schönste Tor oder ja, aber da gibt's ja auf NHL TV echt viele Möglichkeiten.
Ja.
Also live, re-live, condensed Highlights, eben diese Highlight-Clips, die dann teilweise so eine Minute sind, also ja.
Und man kann sich ja seine Filterblase gerade auf Twitter halt so schön zusammenbasteln, dass man eigentlich fast gar nichts mehr verpassen kann.
Ja, du hast dann auch teilweise, eigentlich kannst du ja sogar die wichtigsten Szenen dann auch, also auch die Videos dann über Twitter verfolgen. Also dass ich hier Matthews, I can't hear you, Kane, I can't hear you, nach diesem verrückten Spiel mit ihren Handschuhen ans Ohr. Und also die Stories kriegst du dann normalerweise dann mit, wenn du entsprechenden Accounts auch folgst.
Ja, oder so diese Geschichte mit Elias Pettersson von den Vancouver Canucks mit seinem ersten Tor, das habe ich komplett nur über Twitter dann mitbekommen, dass das passiert ist und bin dann in das Spiel reingegangen und habe dann da nochmal zurückgespult, um mir die komplette Szene halt dann quasi in der Entstehung anzugucken. Auf Twitter hatte ich nur das GIF dann halt gesehen, wie er dann halt geschossen hat. Ja. Oder diese komische Aktion von Brett Marchand gegen Lars Eller und so.
Ja.
Ja.
Aber schon, wenn du Patterson schon ansprichst, schon nochmal krasser, oder? Wie diese ganz jungen Spieler in die Liga kommen und halt anscheinend auch kaum Anpassungsschwierigkeiten haben. Also das haben wir natürlich in den letzten Jahren, da schaust du irgendwie natürlich McDavid, Matthews, jetzt Darlene, klar immer die Top-Picks, da erwartest du auch, dass die mitspielen, aber ja, manchmal denkst du dann, okay, Patterson, der hat dann natürlich in Schweden eine ganz starke Saison gespielt, aber macht das in der NHL auch und dann zockt er teilweise so rum. Das ist schon, ich finde, da hast du jede Saison nochmal einen Schritt nach vorne. Also diese jungen Spieler 17, 18, 19 sind jede Saison nochmal näher dran an dem Niveau schon.
Ja, und halt auch dann wichtig für die NHL-Teams, die ja durch die Gehaltsobergrenze und diese enge Geschichte gerade bei vielen Teams, die sehr nah dann an dieser Grenze sind, die ja dann auch irgendwie kreativ werden müssen, halt auch extrem wichtig, dass dann diese jungen Spieler, von denen man auch viel erwartet hat, dass die schon so weit sind, wenn sie rüberkommen, dass man halt nicht mehr diesen, ich weiß nicht, vor 5, 6 Jahren war der traditionelle Weg noch, du wirst gedraftet, machst dann vielleicht diese 9 Spiele, die du machen kannst, bevor dein Entry-Level-Contract quasi aktiv wird und dann wirst du runtergeschickt.
Ich habe jetzt erwartet, dass du sagst, bevor er reinkickt. Jetzt sagen wir mal, bevor the Entry-Level Contract kicks in.
Ja, ich wollte jetzt nicht so komplett Denglisch quatschen.
Bevor der reinkickt.
Aber ja, bis dieser, was, reinkickt?
Ja, bevor der halt reinkickt.
Reinkickt. Ja. Sondern dass viele von diesen sehr hoch gedrafteten und richtig guten Spielern halt, ja, wenn sie, also jetzt gerade Patterson, gut, der hat jetzt noch in Schweden gespielt, wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr gute letzte Saison auch. Ich glaube, der war sogar wertvollster Spieler der schwedischen Liga, ne? Oder Topscorer oder was war der?
Ja, MVP war er, wenn mich nicht alles täuscht, und vor allem hat es halt seine Zahlen hat er vor ihm in dem Alter noch keiner aufgerufen. Ja. Also das ist, genau, ich schaue es gleich nochmal genau nach, was er alles gewonnen hat, aber MVP ist er auf jeden Fall gewonnen, denke ich. Also das habe ich auf jeden
Most
Fall.
Points by Junior,
ja, genau, ja.
Most Points, Most Goals by Junior, Forward of the Year, SHL Champion, Playoff MVP, Rookie of the Year, Most Valuable Player, also der hat alles abgeräumt in der schwedischen Liga. Und also war ein logischer Schritt, dass das jetzt halt nach Nordamerika schafft, aber dass er dann halt auch direkt quasi so auf sich aufmerksam machen kann, ist dann natürlich gerade für die Vancouver Canucks, die auch so ein bisschen Hoffnung verkaufen müssen, halt auch total Gold wert. Aber es ist ja nicht nur er, es ist ja auch, Darlene hast du angesprochen, wobei ich da noch der Meinung bin, dass der noch die größeren Anlaufschwierigkeiten hat.
Ist auch Verteidiger.
Ist Verteidiger und hat auch, glaube ich, gerade physisch noch ein bisschen was nachzuholen und die Geschwindigkeit wird ihn vielleicht auch noch ein bisschen überrascht haben. Wer war denn der andere, der noch so frisch dabei war? Na gut, Matthews kam ja direkt nach dem Draft, aber der hatte ein Jahr in der Schweiz. Ja.
Jetzt in den letzten Jahren, meinst du?
Wie bitte?
Oder meinst du in den letzten Jahren oder jetzt in diesem Jahr noch irgendwie Svechnikov, erster 2000er Jahrgang mit einem NHL-Tor.
Mit einem Tor, ne? Ja. Oder der Jasperi Kotkaniemi.
Kotkaniemi, genau, der Center spielt in Montreal, ja. Im ersten Jahr und da natürlich den Druck auch noch hat, dass Montreal auf der Center-Position in den letzten Jahren halt immer Probleme hatte und deswegen sie ihn gedraftet haben und halt irgendwie angeblich bessere Spieler haben liegen lassen, die auch verfügbar gewesen wären, aber halt auf die Position gegangen sind. Und also das, was ich da im ersten Spiel gesehen habe von dem gegen die Maple Leafs, habe ich nicht ganz gesehen, aber da haben sie auch teilweise ihn auch einfach bei so eine Studie von ihm gemacht. Das war schon stark.
Also, ne, vor allem wurde er da hauptsächlich gegen Matthews gematcht.
Genau,
also das war schon und hat da eigentlich, glaube ich, sogar puckbesitzmäßig das Plus gehabt dann. Also die Canadiens in der Phase, wenn er mit auf dem Eis war.
Ja.
Aber du hattest letztes Jahr zum Beispiel auch Clayton Keller. Und der ja auch so, ja, nicht überraschend, aber der ja auch recht jung dann schon mithalten konnte. Oder Matthew Barzal bei den Islanders.
Oder Brock Besser.
Oder Brock Besser, genau. Ja. Also du hast jetzt schon die letzten Jahre immer wieder Spieler, die eigentlich mehr oder weniger direkt aus dem Draft NHL-ready sind. Also vor allem die extrem hohen Talente.
Ja. Oder du gehst einen Umweg, wie Dominik Cahoon. Oder ja, gehst nochmal zurück nach Europa und wirst dann auch nochmal gescoutet und gehst in die NHL und spielst jetzt auf einmal Blackhawks erste Reihe.
Ja, Moment, du hast natürlich den wichtigen Schritt Olympia Silber vergessen.
Natürlich, das war der wichtigste Schritt auf dem Weg dahin.
Also musst du Olympia Silber holen und dann wirst du nochmal. Aber über Kahun haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesprochen. Oder auf jeden Fall haben wir schon mal über Kahun jetzt gesprochen mit dem Weg nach Nordamerika und dann halt zu den Blackhawks. Und da waren wir uns ja beide auch einig, dass er es vermutlich nicht ins NHL-Team schaffen wird oder es zumindest schwer haben wird, im NHL-Team Fuß zu fassen. Und jetzt müssen wir uns beide, ja, Schande auf unser Haupt, aber er spielt in der ersten Reihe neben Jonathan Toews.
Ja, wobei ich, also du hast recht. Wobei ich halt auch gedacht hatte, den haben sie als Center geholt, ne? Und also,
ja, okay.
Also als Center hätte das, glaube ich, weiterhin schwer.
Das stimmt.
Aber jetzt ist es halt für ihn, es ist halt die optimale Situation. Er spielt auf dem Flügel und hat ganz offensichtlich halt die Chemie mit einem der Topstars der letzten Jahre gefunden. Das ist natürlich Gold wert.
Und?
Also wieder da, also er spielt ja nicht nur mit, sondern er spielt ja auf.
Ja, und er hat ja mit Toews dann halt auch noch einen Center in seiner Reihe, der die Schwächen von Dominic Kahun komplett ausgleichen kann.
Genau, ja.
Weil Toews ihm wahrscheinlich defensiv so sehr unter die Arme greifen kann, beziehungsweise halt auch einfach, ich habe das heute schon mal im Gespräch gesagt, Spieler in Nordamerika sind halt taktisch in der Regel halt einfach auch nochmal so viel besser ausgebildet und die Aufgabenverteilung in so einem Spiel und in so einer Reihe ist halt auch viel deutlicher, glaube ich, als das in Europa der Fall ist. Und wenn die Rolle von Kahun in der Reihe halt nicht die Hauptverantwortung in der Defensive ist, sondern vielleicht eher derjenige ist, der für Offensive sorgen soll und mit Toews dann halt einer der besten Defensivcenter der Liga in seiner Reihe spielt, dann kann sich das schon gegenseitig befruchten und bisher tut es das ja auch.
Ja, wobei ich aber auch nicht gedacht hätte, dass er die Kreativität, die er hatte, das Tempo, die Schlittschuhtechnik, Stocktechnik, dass er das aufs NHL-Niveau mitnehmen kann und es da genauso auffällt. Das hätte ich nicht gedacht. Also da habe ich mich auch getäuscht. Aber ja, umso schöner für Kahun, dass er da seine ersten zwei Assists jetzt auch hat und der eine Pass war ja, das war ja auch perfekt für ein GIF, ne? Tic-Tac-Toe, genau auf die Kelle von Brinkett,
ja,
der das leere Tor dann hat. Also das ist schon stark gewesen.
Generell ein großartiger Spielzug halt und seine Reaktionen dann im Nachhinein halt auch einfach großartig.
Ja.
Diese aufgerissene Augen und unter seinem Helm ist wahrscheinlich der Schädel explodiert. Also das ist die pure Freude. Ja. Und halt dann auch wieder dann dieses, also das muss ich generell sagen, so die ersten, jetzt sind wir ja voll im NHL-Thema, was wir eigentlich hinten dran machen wollten, aber ist ja nicht schlimm.
Ja, wie immer bei uns halt einfach irgendwie genau. Los. Also liebe Hörer, wir reden dann vorher immer kurz, wollen wir irgendwie Themen setzen oder so und dann einigen wir uns immer drauf, wir fangen einfach an und schauen mal, wo uns die Reise hinbringt.
Genau.
Jetzt war es halt die NHL. Ich habe halt so gemerkt, wir steuern ungefähr dahin, dann muss man es auch
ja,
gleich,
passt
einfach,
ja
dann
auch.
Muss man da auch anlegen.
Ich liebe das sowieso, so die ersten 1-2 NHL-Wochen oder Wochen der Saison, wo halt dann auch viele Rookies zum Einsatz kommen und dann auch viele Spieler ihre ersten NHL-Tore oder ersten NHL-Punkte sammeln. Ich liebe das, wenn du dann einmal siehst, wie andere Teammitglieder sich dann halt für die Spieler freuen, wie immer wieder der Puck aufgesammelt wird, wie oft dann auch die Familien eingeblendet werden, weil sie im Publikum sitzen und so. Das ist einfach immer toll. Das nimmt ja dann im Laufe der Saison halt total ab. Aber jetzt gerade so zu Beginn der Saison finde ich es immer wieder toll, wenn dann so gerade die jungen Spieler so ihre ersten Punkte sammeln oder halt so wie Kahun halt diese pure Freude, die du ihm halt komplett abnimmst in der Szene und dann im nächsten Schnitt siehst du dann Toews auf der Bank, wie er ihm nochmal auf die Schulter klopft und sagt, hey, hast gut gemacht, Junge, herzlichen Glückwunsch, erster NHL-Punkt und so. Das finde ich halt immer wieder cool.
Ja, Toews ist ja auch einfach jetzt Mentor für ihn, ja, und das hat schon nach der DL-Saison begonnen. Also ich weiß, dass Kahun nach dem letzten Spiel gegen die Eisbären auf sein Handy geschaut hat und da war eine Nachricht von einer Nummer, die er nicht kannte. Und da stand halt dann, hey Dominic, congrats for winning the championship, looking forward to meeting you, Jonathan Toews. Und das ist halt schon krass, ja, wenn du halt dann siehst, okay, da ist halt ein dreimaliger Stanley Cup-Gewinner, dreimaliger Stanley Cup-Gewinner, Olympiasieger, Absoluter NHL-Superstar, weiß halt, okay, wir kriegen da einen neuen Spieler. Ich nehme da jetzt, wenn der die Meisterschaft gewonnen hat, in Deutschland Kontakt auf zu dem. Das ist schon, du merkst halt schon, das ist schon Leadership.
Captain Serious.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich aber auch sehr witzig jetzt noch zu Chicago. Die haben ja Cam Ward im Sommer verpflichtet, eigentlich ja als Absicherung für Corey Crawford, der ja noch ein bisschen ausfallen wird mit Rückenproblem. Trainiert aber wohl schon wieder mit der Mannschaft. Aber im zweiten NHL-Spiel war das, glaube ich, von den gegen die St. Louis Blues, welches die Blackhawks in der Overtime gewinnen konnten, standen 4 Conn Smythe-Sieger auf dem Eis für die Blackhawks. Es war Cam Ward im Tor, der ja die Conn Smythe mit den Carolina Hurricanes gewinnen konnte. Mhm. Und dann halt Taves, Kane und Duncan Keith. Das fand ich schon, war schon geil, irgendwie.
Aber alles noch ein bisschen wild jetzt auch. Gefällt dir das, wenn es so wild ist, wenn du irgendwie so ein 7-6 hast nach Verlängerung oder irgendwie 7-0 oder letztes Jahr war es doch auch so, sind nicht die Penguins mit 11 Gegentoren in den ersten beiden Spielen gestartet, 7-0 und 4-1 oder irgendwie sowas. Also das ist schon am Anfang, ja, kann man das nur so erklären, dass halt alle erstmal sich wieder daran gewöhnen müssen, dass jetzt wirklich wieder Tempo gegangen wird, dass wieder um alles geht. Jetzt nicht auf der anderen Seite die Kölner Haie stehen, sondern halt, dass ich, also Sharks oder so, im Fall der Edmonton Oilers. und das ist halt dann nochmal ein anderes Tempo und einfach, ich glaube, man muss sich da auch erstmal wieder reinfinden.
Ich glaube, die Systeme sind halt einfach auch noch nicht so weit. Also ich glaube, das Coaching kommt halt erst so nach und nach im Laufe der Saison, wenn dann halt so auch die Coaches so gesehen haben, okay, das ist jetzt das, was das Team spielen will. Ich glaube jetzt gerade, wenn man gegen Toronto zum Beispiel spielt, wo du jetzt mit Matthews, Tavares und Kadri halt drei sehr, sehr starke Center in der Mitte hast und musst du deinen Gameplan halt komplett drauf anpassen. Und wenn du dann halt so Beispiel 20, 25 dann so auch genug Spiele von den Maple Leafs gesehen hast, um vielleicht zu verstehen, wie sie es in der Offensive, in der Defensive halt spielen, dann wird sich das, glaube ich, mit den Ergebnissen halt auch irgendwann wieder normalisieren. Jetzt am Anfang ist es halt, ja, zum einen sind, glaube ich, alle Spieler geil, jetzt endlich wieder wichtige Eishockeyspiele zu spielen. Und ja, wie du schon sagtest, zum Saisonbeginn ist das jetzt die letzten Jahre ja häufig so gewesen, dass dann extrem viele Tore fallen und das nimmt dann schon ab, wenn die Systeme der Coaches halt wieder greifen. Ja. Coaching kills the fun in Hockey. Hat, glaube ich, Dave Lowe so irgendwann mal gesagt.
Ja, aber irgendwann ist es dann nötig.
Ja.
Weil irgendwann wird es halt dann auch wieder ernst. 31 Thoughts. Elliot Friedman hat ja jetzt in der letzten Ausgabe, glaube ich, gesagt, dass er so 9 Mannschaften hat, denen er zutraut, den Stanley Cup zu gewinnen. Ich versuche mal nochmal durchzugehen. Also natürlich die Capitals. Er hat die Penguins genannt. 2. Dann aus der Atlantic, Boston, Toronto und Tampa Bay. Sind wir bei 5. Dann aus der Central, Nashville und Winnipeg, wenn mich nicht alles täuscht. Und aus der Pacific waren es dann, glaube ich, San Jose und Anaheim. Also es waren auf jeden Fall 9 Mannschaften. Würdest du da noch irgendwie eine dazu nehmen oder eine wegnehmen von denen, die du jetzt gehört hast?
Hatte er nicht irgendwie St. Louis mit dazu gesagt?
Stimmt, der hatte St. Louis.
Genau, nicht Anaheim, ne?
Genau, er hatte St. Louis aus der Western und dann hat er nur San Jose in der Pacific.
Ja, ich glaube nur San Jose und nur wegen der Carlson-Verpflichtung.
Ja, okay, stimmt. Also er hat auf jeden Fall St. Louis, hast recht.
Ja. Ja, ist, denke ich mal, so die Top-Gruppe der NHL. Wobei ich glaube, Tampa und dann im Westen Winnipeg. Und Nashville sind so die Top-Teams, so die Top-Favoriten und dann hast du dahinter so diesen anderen erweiterten Kreis.
Hätte ich aber letztes Jahr vor der Saison oder auch während der Saison genauso gesagt, ja? Also Nashville, Winnipeg, also ich hätte nicht Winnipeg gesagt vor der Saison, hatten wir diskutiert, aber dann irgendwie während der Saison oder kurz vor den Playoffs hätte ich auch gesagt, ja, Tampa wohl am ehesten im Osten und im Westen am ehesten halt Nashville oder Winnipeg und dann wurde es halt Washington und Vegas.
Ja, genau. Und also das ist halt,
immer die Geschichte.
Ach, Vegas hatte Friedman mit dabei.
Hatte er noch mit dabei, okay, dann habe ich eine zu viel, aber er hatte auf jeden Fall Washington und Pittsburgh aus der Metropolitan. Genau, er hatte 3 aus der Atlantic, die 3, die ich genannt habe. Dann war 5. Dann hat er aber Nashville und Winnipeg hat er auf jeden Fall auch gehabt und St. Louis 8. Dann hat er nur
Vegas. Ich glaube, dann hat er St. Louis nicht dabei gehabt, oder?
Okay. Ja.
San Jose und Vegas aus der Pacific.
Ja gut, aber Vegas würde ich auch sagen, also schlechter geworden sind die wohl nicht, ja? Also nee. Und ja, mal schauen, ob das wieder so greift, wie es in der Vorsaison gegriffen hat, die Spielweise. Also das finde ich sehr interessant, ob die jetzt da sozusagen dahin absinken, wo sie vor der letzten Saison alle erwartet hätten. Oder halt irgendwie zwischen Stanley Cup und abgeschlagen letzter landen. Ja. Also einfach nur so mitspielen oder ob die halt einfach da wieder dran anknüpfen.
Wen würdest du als so Team sehen, welches ja überraschen kann? Weil eigentlich hast du ja jedes Jahr so mindestens ein Team, welches komplett überrascht. So vor 2 Jahren war es Ottawa. Man sieht ja, wo es hingeführt hat. Letztes Jahr war es natürlich Vegas.
Ja.
Welches Team wäre es für dich dieses Jahr, wo du sagst, damit würdest du jetzt, wo die meisten Teams so 2, 3 Spiele absolviert haben, wo du jetzt noch nicht damit rechnen würdest, dass die nach 82 Spielen, weiß ich nicht, Erster in der Pacific sind oder die Playoffs erreichen?
Also die Kollegen von den Shorthand News, Grüße, hatten ja für meine Begriffe Calgary im Westen und Columbus im Osten relativ oder fast ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine der beiden Mannschaften tatsächlich so eine Überraschung werden kann. Also ich schätze jetzt nicht als eine Mannschaft ein, die eine Division gewinnen können oder so, aber die vielleicht sich tatsächlich halt für die Playoffs qualifizieren und auch weit kommen können. Mein Wunsch wäre halt eher sowas wie, also mein Wunsch wäre irgendwie, dass das in Buffalo funktioniert, ehrlich gesagt. Weil ja, denen wäre es mal zu gönnen nach den letzten Jahren und jetzt haben sie halt wirklich diese ganze Franchise so aufgeladen mit jungen Spielern, dass es ja in den nächsten Jahren mal passieren muss. Es ist halt nur immer wieder die Geschichte, also du kennst ja meine Meinung dazu, ich bin eigentlich immer bei den Mannschaften, die halt schon mal da waren, also schon mal weit gekommen waren, sowas wie Vegas in der Vorsaison, hast du einfach selten bis nie. Also ich denke eher, dass halt Mannschaften den nächsten Schritt machen, wie halt Tampa Bay, dass die in Stanley Cup Finale kommt zum Beispiel, oder dass die Maple Leafs nochmal 1, 2 Runden weiterkommen, oder im Westen, dass San Jose vielleicht dann nochmal wieder eine Runde weiterkommt oder 2, und nicht halt irgendwie ein Team, was halt in den letzten Jahren zum Beispiel gar nicht in den Playoffs war oder halt in der ersten Runde ausgeschieden ist, auf einmal durchmarschiert bis ins Finale. Also das wäre dann zum Beispiel bei Calgary so oder Columbus. Also das ist halt einfach eine Mannschaft, die man jetzt nicht jetzt vor der Saison ins Conference-Finale oder Stanley-Cup-Finale tippen würde. Und es ist einfach halt sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber bei Buffalo, ich finde, das könnte ein Team sein, was Spaß macht.
Ich habe, eigentlich wäre das voll die geile Trivia-Frage, aber ich würde das jetzt, glaube ich, gerne nehmen. Machen. Und zwar, Buffalo hat ja jetzt einen Rekord von 2-1. Also über 50% nach diesem amerikanischen Prinzip. Und jetzt habe ich hier von TSN, habe ich heute gesehen, dass es das erste Mal ist, dass die Sabres über 500 sind. Also das letzte Mal, wo sie über 500 waren, ist 2038 Tage her. Und dazwischen liegen 458 Spiele. Als Buffalo das letzte Mal einen Rekord über 500 hatte.
Das ist ja Wahnsinn.
Das muss man sich mal, muss man sich wirklich mal vorstellen.
Das sind fast 6 komplette Regular Seasons.
Ja.
Mehr als 5,5. Wahnsinn.
Das müsste dann genau die Saison gewesen sein, wo sie vorher Matt Molson und Christian Ehrhoff mit diesen Riesenverträgen ausgestattet haben. Oder?
Krass. Ja, das müsste.
6 Jahre, das kommt ja, doch ungefähr hin.
Kommt ungefähr hin. Ich schau mal kurz rein ins Roster. Also 2012, 13 wäre das dann praktisch, oder?
Genau, die nach dem Lockout oder genau, vor dem Lockout.
Da war Ehrhoff, genau, im Roster. Sulzer übrigens auch noch. Luke Adam übrigens auch. Und Hecht auch. Ja, und wen hattest du noch? Pominville, Stafford. Ja, genau. Ja. Das ist im Tor Ryan Miller. Das ist eben Roster 2012, 2013. Und wenn du es jetzt anschaust, also mit Carter Hutton, haben sie halt jetzt einen guten Torwart. Und dann halt die jungen Spieler, also Dahlin natürlich, Ristolainen, auch wenn der schon ein bisschen älter ist, Eichel immer noch, Mittelstadt. Ja.
Eichel jetzt sogar als Kapitän.
Ja. Und immer noch halt, also auch so, Es gab ja sogar mal eine Diskussion, ob Jack Eichel nicht die Nummer 1 sein sollte, also bevor dann wirklich gedraftet wurde, aber so klar war das nicht. Also die meisten haben natürlich gesagt, ja, Conor McDavid ist einfach nochmal schneller und einfach nochmal eine andere Nummer. Aber es gab auch Stimmen, die gesagt haben, wenn er so weit weg ist, Jack Eichel nicht. Und jetzt denkst du halt so, ja, Conor McDavid, absoluter Superstar und Eichel, was ist eigentlich mit dem? Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach die Sabres keinen Erfolg haben. Das ist auch ein toller Spieler. Das ist einfach ein ganz anderer Spieler. Er skatet ganz anders. Ja, ist vielleicht auch nicht so spektakulär wie Conor McDavid, aber ist einfach ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Und ich würde mich ja freuen, wenn man halt das auch sehen würde, dann, wenn halt einfach auch, ja, die Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr Erfolg hat und der auch ein bisschen mehr ins Rampenlicht rückt.
Ja, also mir ist er halt durch seine Art und Weise teilweise ein bisschen unsympathisch, aber spielerisch natürlich ist das schon ein guter. Ja. Soll ich noch sagen, welches Team ich als Überraschung sehen würde?
Wollte ich dich gerade fragen.
Ja. Also zum einen ist natürlich jetzt der Hipster-Pick nach drei Spielen, wo Carolina auf Platz 1 in der Metropolitan ist. Aber Carolina würde ich sehr interessant finden, wenn es da nach vorne geht. Ja. Gerade mit dieser Dougie Hamilton-Verpflichtung finde ich sehr interessant, was dort passiert. Und im Westen wäre ich tatsächlich bei Calgary und Arizona. Bei Arizona ist eigentlich ja irgendwie an der Zeit, dass da endlich mal so der Knoten platzt und da endlich mal was passiert und das Team endlich wirklich richtig gut wird. Weil letztes Jahr waren sie ja schon, ich glaube, ab 1. Dezember das beste Team der NHL. Natürlich dann auch in Spielen, die jetzt nicht mehr so wertvoll waren, weil sie halt schon mit den Playoffs nichts mehr zu tun hatten. Aber ja, da fehlt, glaube ich, nicht viel bei Arizona, bis es da halt wirklich so Klick macht. Und die Pacific Division wird ja nun jetzt auch schwächer. Anaheim und LA werden halt immer älter. San Jose hat, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so viele Chancen, trotz der Carlson-Verpflichtung. Und dann hast du halt Arizona, Edmonton, Calgary, Vancouver, wobei Vancouver jetzt auch so nach und nach erst, glaube ich, wieder ins Rollen kommt. Und halt Vegas. Und da ist, glaube ich, Platz für Arizona, da irgendwie noch so dazwischen zu stoßen. Also würde ich sehr spannend finden, wenn die Coyotes dann plötzlich zu einer Macht im Westen wären.
Ja, auch so eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Jahren immer hinten drin gehangen ist. Ich finde das immer ja. So, also das geht mal 2-3 Jahre, aber wenn das 5-6 Jahre ist, das irgendwie dann taugt mir nicht so. Ist aber jetzt die Bauchantwort und nicht die Kopfantwort. du hattest mir ja mal einen Link geschickt, der ist schon wieder ein bisschen länger her und wir wollen ja auch immer so ein bisschen uns vom aktuellen Geschehen lösen und so, ja, teilweise immer ein bisschen über Ansätze diskutieren, wie man Eishockey schauen kann. Und da ging es um, es ist ein The Athletic-Artikel gewesen, nicht um Quality of Opposition, was ja schon bekannt ist, sondern Quality of Teammates hieß es da. Why Quality of Teammates Matters and How It Impacts the Maple Leafs war es in dem Fall.
Genau.
Also Quality of Opposition ist, erklär vielleicht erstmal das, also erklär mal den ersten Ansatz. Quality of Opposition. Okay. Oder um was da grundsätzlich geht.
Also im Grundsatz geht es ja darum, dass man Schussdaten und Puckbesitzdaten beziehungsweise den Einfluss eines Spielers in einem Spiel dann gerne ins Verhältnis gesetzt hätte, um mal zu gucken, okay, wenn dieser Spieler, also hat dieser Spieler vielleicht einfach nur gegen qualitativ schwächere Spieler so gute Zahlen auflegen können. Also zum Beispiel ist es häufig vorgekommen vor Trades, dass Spieler halt bewusst gegen schwächere Gegner aufs Eis geschickt wurden, um halt den Trade-Wert ein bisschen zu erhöhen. Das war also mir vor allem am präsentesten mit dem Trade von Cody Hudson 2013 oder 2012 müsste das gewesen sein. Und da gab es dann halt so diese Theorie, wo man dann halt geguckt hat, anhand von Eiszeit und gewissen Parabeln, was ist halt so die Quality of Competition von einem Spieler. Und Ian Tullock hat jetzt vor kurzem einen Artikel halt geschrieben in The Athletic, wo es halt darum ging, dass die Quality of your Teammates, also die Qualität der Reihenmitglieder und der Mitspieler, viel höher und viel wertvoller für den Erfolg eines Spielers ist als die Qualität der Gegenspieler. Und die Begründung fand ich insofern wirklich sehr einfach, aber halt dementsprechend auch gut, weil du spielst halt im Verhältnis zu den Gegenspielern, spielst du halt über 3, 4, 5, 6 Spiele halt immer mit denselben Reihenpartnern zusammen, manchmal über eine komplette Saison. Aber wenn du jetzt zum Beispiel als Eastern Conference Team, als die Toronto Maple Leafs, Zum Beispiel gegen die San Jose Sharks spielst du nur zweimal im Jahr. Also ist die Quality of Competition quasi nur auf diese zwei Spiele quasi zu anzurechnen. Aber die Reihe Matthews, weiß ich nicht, Matthews, Nylander und Brown oder Marlow, die spielen halt übers komplette Jahr zusammen. Also ist die Qualität der Mitspieler halt deutlich wertvoller. Und dann halt daran zu sehen, profitiert dieser eine Spieler hauptsächlich von seinen Mitspielern oder ist es genau andersrum und die Mitspieler profitieren halt hauptsächlich von ihm?
Ja. Ich habe Quality of Opposition vorher gesagt, das ist falsch. Quality of Competition heißt natürlich der richtige Begriff. Ja, aber ich finde es auch immer wieder interessant, kürzlich auch wieder eine Rückmeldung bekommen zum Thema Expected Goals. Natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, aber wir bleiben bei Zahlen und irgendwie Analyse. Und der Hörer hat gemeint, dass er von Expected Goals gar nichts hält. Und ich finde es eigentlich schon interessant. Es ist halt immer bloß die Frage, wie kommst du zu diesen Werten? Nimmst du tatsächlich einfach nur Schusspositionen oder kannst du dann den Schuss irgendwie noch anders werten? Hat die Qualität des Schusses noch anders werten? Unter dem Strich ist es halt einfach so, klar, das ist alles Unterstützung, aber du musst es halt einfach auch sehen, wie der Spieler spielt. Und dann kommt halt noch dazu, wenn die Werte passen und der Eindruck passt auch und eigentlich ist alles gut und er macht halt einfach in einer entscheidenden Situation in einem Spiel einen Fehler, auch wenn er, was ich jetzt, jede Scheibe kontrolliert rausgebracht hat aus dem eigenen Drittel, aber da verliert es ja halt und das Spiel geht verloren, dann musst du das auch irgendwie werten. Das ist zwar dann, schlägt sich dann vielleicht in den Zahlen nicht so nieder, aber es ist halt einfach, ja, tut halt noch mehr weh, wenn du einfach halt meinetwegen das entscheidende Gegentor mitverschuldest oder so. Also es gibt so viele Faktoren, die da halt einfach die Leistung eines Spielers umreißen. Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es da, denke ich, einfach nicht. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn es so Sachen gibt, die dich nochmal anders über Eishockey denken lassen zum Beispiel oder die man vielleicht schon auch zur Bewertung von Spielern heranziehen kann. Und mehr als halt Tore, Assists und vor allem Eiszeit. Und plus minus.
Ja. Was man sehr schön sehen kann, ist Matthews Schuss. Also der Schuss von Austin Matthews und die Art und Weise, wie er die Scheibe Richtung Tor befördert. Da hatte ich ja vor ein paar Tagen auch auf Twitter mal so einen kleinen Mini-Thread gestartet.
Sehr schön.
Weil dort Craig Custins in seinem The Full 60, den man auch über The Athletic abonnieren kann. Ich weiß nicht, ob man den auch normal findet. Ich hoffe, weil das ist wirklich sehr gut. Da ist Craig Custins ja auch ein sehr toller Autor und Journalist, der setzt sich dort immer so ungefähr eine Stunde mit verschiedenen Akteuren aus der NHL quasi zusammen und redet halt mit denen über ihre Expertise. Und in dem Fall war das halt Belfry, ich weiß den Namen, Vornamen gar nicht. Ich habe auf jeden Fall mit einem Herrn Belfry zusammengesetzt und das ist der unter anderem von Patrick Kane und Austin Matthews Skills Coach. Und da ging es halt darum, wie sie quasi die Schussbewegung und den Schuss von Austin Matthews in den letzten 5 Jahren zweimal mindestens komplett überholt haben. Einmal vor seinem Draftjahr, da muss er ja quasi noch in der Schweiz gespielt haben, beziehungsweise bevor er in die Schweiz ging. Dort wurde hauptsächlich dieser typische Move ihm quasi antrainiert, den er jetzt schon sehr häufig gezeigt hat, wo er die Scheibe mit einer kurzen Toe-Drag-Bewegung quasi nochmal zu seinem Körper zieht und dann sehr platziert in die Ecken schießen kann, womit er halt sich die Möglichkeit gibt, einen deutlich größeren Bereich des Tores zu treffen, weil das für die Torhüter halt kaum lesbar ist, wo er jetzt hinschießt und der Winkel halt sich komplett verändert. Teilweise kann er halt damit auch Verteidiger stehen lassen, was halt dann noch zusätzlich hinzukommt. Also er verschafft sich quasi auch die Möglichkeit, einen Schuss abzugeben, wo eigentlich der Schussweg schon zugestellt ist. Und jetzt in diesem Sommer haben sie wohl seinen Schuss nochmal komplett, oder zumindest Teile seines Schusses nochmal komplett überarbeitet. Einfach weil Matthews quasi nicht daran interessiert ist, einfach nur sehr gut zu sein, sondern weil er der Beste sein möchte. Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen, dass er jetzt eine gewisse Art des One-Timers antrainiert bekommen hat, scheinbar, die ich vorher so von ihm noch nicht gesehen habe. Und das ist quasi, wenn er den Pass von der rechten Seite bekommt auf seine Vorhand, nimmt er den Puck halt nochmal so ein Stück an und lässt ihn dann wie mit so einer Slingshot quasi dann. Also er nimmt ihn an, baut Kraft auf und kann ihn halt direkt platziert wieder wegschießen. Und das gibt ihm gerade bei diesen Pässen von rechts nach links, wo der Torwart halt quasi schon rüberrutschen muss, aber die komplette untere Hälfte des Tors wegnimmt, ihm gibt es Matthews dann halt die Möglichkeit, die Scheibe hochzuschießen. Und das hat er jetzt schon ein, zwei Mal erfolgreich gemacht. Und das ist halt auch wieder ein Schuss, der ja unerwartet für die Torhüter kommt, den ich so in der Liga kaum gesehen habe bisher und dann eigentlich noch gar nicht. Also nicht permanent von einzelnen Spielern, sondern eher mal so ausnahmsweise. Und wenn er jetzt halt noch quasi einen zweiten Schuss in seinem Repertoire hat, der für Torhüter kaum lesbar ist oder schwer zu lesen ist, und dann auch noch generell diese ganze Art und Weise, wie er halt auftritt, wie er spielt, wie er sich seine Chancen kreiert, dann könnte Matthews tatsächlich ein Spieler werden, der ja, 50 Tore, 50 Assists in der Saison macht oder mehr. Also das ist schon Wahnsinn.
Ich finde auch brutal, dass er, ich meine, er hat ja schon, also das war ja eine seiner Stärken oder seine große Stärke, dieser Schuss. Den hat, ja. Und jetzt spielt er die dritte Saison in der Liga und hat er diesen Schuss eigentlich schon in der ersten Saison und baut ihn aber trotzdem mal um. Also er denkt sich nicht, okay, der ist ja jetzt schon gut, sondern er denkt sich tatsächlich, wie kann er noch besser werden, also oder wie kann er der Beste dann auch werden. Also ich kann mich letzte Saison also an viele Tore erinnern, aber da war noch dieses eine in der Verlängerung gegen Montreal dabei, als er Carey Price das Ding reingeklopft hat ins Kreuzeck. Und das war auch so ein Toe-Drag. Aber was sie da bei dieser Übertragung dann auch gegen also gegen die Canadiens gespielt haben, als er da eben auch diesen Toe-Drag gemacht hat, auch nochmal gezeigt haben, wie weit er die Scheibe praktisch rüberzieht. Ich glaube, war dieser Toe-Drag, wenn mich nicht alles täuscht, waren es 2 Meter fast. Ja. Er zieht die Scheibe 2 Meter rüber, was ja Wahnsinn ist. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat quasi komplette Spannweite jetzt ungefähr. Genau. Ja. Und das ist echt eine Mordsdistanz, die er da, aber wenn du halt so gut auf den Schlittschuhen stehst und da auch noch beweglich bist, dann kannst du es halt auch machen. Ich glaube, es waren 5,9 Fuß.
Ja.
Haben sie angezeigt in der Übertragung, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sind ja dann 5,9 Fuß, sind ja dann, ja, das sind 6 Fuß werden gut 2 Meter, ja.
Und das ist halt genau das, was dann gemeint ist mit, der verändert halt komplett den Winkel, ne? Und gibt dem Torwart dadurch dann halt auch Schwierigkeiten, den Schuss halt wirklich zu lesen. Also das war jetzt öfters, dass er es gerade auch gegen Carey Price gemacht hat, diese Schüsse. Und ich finde es halt, jedes Mal siehst du, dass Carey Price überhaupt keine Ahnung hatte, wo der Schuss hingeht.
Ja.
Also sie sind immer auch irgendwie in die Ecke, fangernd hoch. Und Carey Price ist jetzt halt auch kein Rummel-Goalie, dem du halt mal so eben die Scheiben links und rechts reinschießt.
Ja. 1,80
Daryl Belfry.
Daryl Belfry, genau, ja. Und 5,9 Fuß sind 1,80 Meter, aber auch 1,80 Meter rüber zu ziehen, die Scheibe. Es ist halt nicht so ein Mini-Toe-Drag, sondern es ist halt richtig weit, wie er die zieht. Ja. Genau, Daryl Belfry.
Daryl Belfry, der hat dann halt noch erzählt, dass sie halt so viele Schussszenen und so, also der hat so ein richtiges Team, die dann halt so Videos anfertigen, die erfassen eigene Statistiken, so Erfolgsstatistiken von Spielern, aus welchen Situationen sie halt viele Tore erzielen können und sowas. Was ich auch sehr interessant fand, weil der halt auch von Patrick Kane, der Skills Coach ist, halt auch erzählt, dass Patrick Kane halt quasi muss ich komplett erzählen, die haben halt am Anfang ihres Camps, machen die halt so Video-Sessions und sowas und wählen dann dort einzelne Szenen von Spielern aus und dann müssen halt die Spieler, die dort quasi gezeigt werden, müssen quasi selber erklären, was sie sich in der Situation gedacht haben. Und da war halt eine Situation wohl mit Patrick Kane, wo er hinters Tor gefahren ist und dort einen Verteidiger halt hat aussteigen lassen und hat er halt erzählt, dass Patrick Kane halt so einen hohen Hockey-IQ-Level hat, dass er erzählt hat, wie er hinter das Tor gefahren ist, schon wusste, wie rum der Verteidiger, der ihn jetzt gleich verteidigen wird, den Schläger hält und daraus dann halt für sich selber wusste, welche Vorteile er daraus ziehen kann und konnte somit dann halt quasi seinen Reihenpartner oder den Reihenpartner in der Situation perfekt einsetzen und das führte dann halt zu einem Tor. Und das fand ich auch so eine sehr, sehr interessante Anekdote, einfach um zu verstehen, wie auf welchem Level dann quasi Profis oder gerade diese Elite-Spieler in der NHL halt quasi denken.
Ja. Ich fand bei Kane auch interessant, das war glaube ich auch in dem Zuge, dass da auch bekannt wurde, dass er einfach so brutal hart arbeitet im Sommer. Und das ist ja irgendwie, ich finde, der hat so ein bisschen den Ruf, ja, natürlich, der zockt halt auf und dann halt immer sein Showtime und sonst was, aber auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Bruder Leichtfuß vielleicht. Also bei mir zumindest. Das ist so, hat man bei so Spielern irgendwie relativ schnell das Gefühl. Aber es ist halt gar nicht so, ja. Also die arbeiten halt einfach brutal hart. Und wenn du halt sagst, also wenn er schon so weit denken kann, also sag jetzt mal, ein Hobbyspieler muss überhaupt mal denken, also muss aufpassen, dass er nicht umfällt, wenn er ums Tor umfährt. Ja?
Genau.
Dann das nächste ist dann, okay, habe ich überhaupt noch genug Kraft, dass ich halt hier einen gescheiten Pass spiele? Bringe ich den Kopf überhaupt hoch? Ich bin froh, wenn die Scheibe weg ist, ja. Und dann natürlich, wenn du ein Profi bist, dann hast du das alles automatisiert, aber dann schon mal 2-3 Schritte weiter zu denken, da musst du halt einfach ein Superstar sein.
Ja, und einfach dieser Gedanke, hinter das Tor zu fahren, okay, ich habe den und den Verteidiger hinter mir, der hält den Schläger rechts. Wenn ich jetzt die Bewegung mache, dann kann er mich eigentlich nicht verteidigen oder er muss mich halt faulen. Einfach, und das in so Bruchteilen von Sekunden halt zu wissen oder zu sich dann das dann anzuwenden, das ist halt wirklich dieses Elite-Level, was halt, wie du sagst, ein Hobbyspieler hat das nicht. Es ist dann halt einfach froh, wenn die Scheibe nach vorne gespielt wurde und du dich halt nicht langgelegt hast, klar. Ja. Aber das mit Patrick Kane, das kommt, glaube ich, noch daher, dass er diese, kannst du dich daran erinnern, wo er, wo es diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn gab?
Ja.
Und da gab es ja dann viele Geschichten, dass er ja gerade im Sommer halt viel auf so Hauspartys unterwegs ist und halt viel so Partys macht. Ich glaube, daher kommt das, dass man halt immer noch so den Eindruck hat, dass er halt so, ja, so lazy im Sommer ist. Und weil er auf der ein oder anderen Meisterfeier der Blackhawks, die es ja in den letzten Jahren gab, halt auch ordentlich abgeschossen war.
Ja, das stimmt, ja gut, aber wenn du halt, das war Ovechkin ja, glaube ich, auch. Oder da war noch was. Ach,
ich weiß nicht, müsste man Wally fragen.
Ja. Wieso? Mag der die Capitals oder was?
Ich glaube, der mag die, ja.
zum Thema Schuss noch ganz kurz, weil mir auch aufgefallen ist, dass jetzt schon interessant ist, dass die ganzen jungen Spieler halt viel mehr mit diesem, naja, also du hast halt den Slapshot natürlich, du hast den Snapper und du hast den Wrister. Ich finde immer die, also ich bin nicht ganz sicher, was die korrekte Übersetzung dann ist ins Deutsche, weil wenn man halt bei uns sagt, der Handgelenk, da meint man, glaube ich, eher den Snapshot. Also wirklich so, also wirklich nur so dieses, die leichte Handgelenkbewegung, dieses Anschnappen. Aber viele arbeiten halt jetzt mit dem Wrister, also wirklich mit dem, dass sie das ein Gewicht Schlenzer draufgeben. Ja, ein Schlenzer, genau, ja. Ein Schlenzer ist es eigentlich, ja, genau.
Das war eine Vermutung.
Ja. Also ich habe den Ausdruck Sweepshot auch schon gehört. Aber es ist tatsächlich, also halt einfach wirklich die Scheibe am Schläger, den Druck halt draufgeben auf den Schläger, mit dem Flex arbeiten. Patterson schießt ja auch so. Und Leine auch. Also klar, die haben natürlich alle Schüsse im Repertoire, aber die schießen oft so. Also wirklich, wenn du wirklich die Scheibe am Schläger hast und dann nur mit dem Flex von dem Schläger das Ding halt wegschießt. Das finde ich schon auch interessant, dass sich da halt was getan hat und dass du halt merkst, dass diese jüngeren Spieler noch mehr den Schläger nutzen.
Das ist ja auch eine Sache, die Jeff Merrick ja in den letzten Jahren immer mal wieder angesprochen hat, als es um diese ganze Tor Geschichte ging, dass so wenig Tore im Eishockey fallen, wo dann darüber diskutiert wurde, macht man die Tore größer oder wie sehr soll man das Goalie-Equipment verkleinern? Wo Jeff Merrick ja dann noch damals bei Merrick vs. Wyschynski immer gesagt hat, dass Goalies seit Jahren im Sommer immer daran arbeiten, ihre Technik zu verbessern und halt immer besser daran geworden sind, Tore zu verhindern. Nicht nur die Ausrüstung ist besser geworden und auch größer geworden, natürlich, man muss sich manchmal nur einfach Bilder angucken und man versteht auch, dass, also ich meine, wenn ein Torhüter dasteht und die Schulterpads gehen über die Ohren, dann ist schon irgendwie was verkehrt. Aber trotzdem ist es ja auch, was die ganze Technik der Torhüter angeht. Jeder Torhüter beherrscht jetzt den Butterfly, fast jeder Torhüter beherrscht den Spagat, fast jeder Torhüter kann diese Desperation Saves von rechts nach links oder also von Pfosten zu Pfosten.
Ja, und auch mehr Athletik, also Switchen. Heißt Switchen? Mhm. Ja, genau, von links nach rechts. Da wird jetzt auch, also klar, es ist eine Technik, dass viele halt einfach den Schlittschuh am Pfosten haben und den Pfosten halt auch nutzen, aber bist halt einfach auch, die sind auch einfach athletischer geworden. Und also, klar, werden diese Saves immer gefallen, wenn so ein Querpass kommt, aber mittlerweile sind die ja fast schon Routine für die ganz guten Goalies, ja. Die kommen halt rüber und dann haben sie unten halt das Pad und haben halt die Stockern drüber und manchmal klopfen sie es halt auch mit dem Schläger raus, wie Holtby im Stanley Cup Finale letztes Jahr, aber die reißen mich gar nicht mehr so vom Hocker, weil die siehst du ja andauernd.
Ja, weil es halt auch irgendwie mittlerweile so eine Standardbewegung ist, die fast jeder beherrscht. Und das ist ja das, was er damit meinte. Und bei den Feldspielern war es ja häufig so, jetzt gerade so, sag ich mal so, bis vor 3-4 Jahren, würde ich jetzt fast, würde ich sagen, dass die Feldspieler im Sommer hauptsächlich an ihrer Physis gearbeitet haben, schneller werden, kräftiger werden und ja, gar nicht so viel auf dem Eis waren. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob es auch einfach nur am Zeitalter liegt, dass man das über Instagram, über Twitter oder so häufiger mitbekommt, aber man sieht es schon häufig, dass so Spieler wie Connor McDavid, PK Subban sieht man häufig auf den Social Media Kanälen, dass er halt im Sommer viel auf dem Eis ist und viel Technisches trainiert. Austin Matthews soll viel auf dem Eis sein im Sommer, mit Schmarner genauso. Also dass die Feldspieler vielleicht jetzt auch auf den Trichter gekommen sind, Moment mal, wir können im Sommer nicht einfach nur an unserer Athletik arbeiten, sondern wir müssen halt auch technisch irgendwie was verbessern. Und ich glaube, das ist das, was du jetzt halt auch siehst. Und was einen sehr geilen Punkt, den du auch angesprochen hast, ist dieses, das Material für sich mitarbeiten lassen. Weil das machen die ganzen jungen Spieler mittlerweile alle.
Ja.
Dieses, wie Patterson den Schuss quasi auflädt und einfach auch den Flex des Schlägers für sich mitarbeiten lässt. Oder halt Matthews macht das auch perfekt. Das sind halt auch so Dinge, glaube ich, die einfach jetzt so mit der Zeit quasi gekommen sind, dass diese jungen Spieler, die haben ja nie mit Holzschlägern gespielt, die haben ja in ihrer ganzen Eishockey-Karriere quasi nur diese Kompositschläger gehabt, die kennen ja gar nichts anderes. Also denke ich mal, können die das halt auch noch mehr ausnutzen, wie diese Schläger funktionieren.
Ich habe es jetzt über den Sommer endlich auch gecheckt, dass der Schlagschuss so funktioniert, dass du nicht die Scheibe schießt, sondern eigentlich halt der Schläger dann, du schießt halt auf dem Boden und also das habe ich vorher schon auch gewusst, aber dass du so krass vor die Scheibe eigentlich schlägst, dadurch halt der Schläger aufgeladen wird und dann auf die Scheibe schnallst, das habe ich jetzt erst den Sommer gelernt. Letztes Mal habe ich aufs Eis übertragen, dann habe ich schon, also da haben wir kurz Pause gemacht, aufs Eis übertragen, habe ich aufs leere Tor geschossen, hat sich auch mal kurz ein Goalie reingestellt, aber da ist dann tatsächlich nur ein Schuss so gekommen, wie ich ihn wollte, und die anderen waren sonst wo hingegangen, alle hoch drüber. schon draußen bekommen, ob ich die Halle stehen lassen soll. Kamen da schon die Sprüche. Aber ja, wird schon. Dann vielleicht auch auf dem Eis. Der John Tripp des Billy Cockies war ich da. Man hat mal gehört, dass John Tripp bei seinem ersten Training in Mannheim war das damals noch, irgendwie sich so einen kompletten Eimer voll Pucks genommen hat und halt wirklich wie ein wilder volle Kanne aufs leere Tor gebolzt hat und alle anderen haben halt sich gedacht, was ist denn das für einer? Und dann hat sich das aber irgendwie gelegt. Also anscheinend musste da irgendwie zeigen, dass er jetzt gerade halt eben aus Nordamerika kommt und schon NHL-Spiele gemacht hat. Aber dann war er in seiner langen Karriere in Deutschland ein ganz netter und auch guter Spieler. Aber das fand ich ganz lustig, dass der halt einfach seine Pucks nicht genommen hat und dann halt einfach mal geholzt hat.
Ich hatte mal so einen Schläger mit so einem Low-Kick-Point. Kennst du die Dinger?
Ja, die gibt's. Da gibt's jetzt, also ich spiele ja einen, darf man ja sagen, oder? Ich bin Bauerschläger. Yeah. Und da gibt's jetzt anscheinend, also das Modell, das ich letzte Saison hatte, das billigste eigentlich, dieses 80-Euro-Modell, das wird jetzt nicht mehr hergestellt. Also die Serie haben sie eingestellt. Und jetzt haben sie einen, also diese blauen Nexus, und dann gibt's die gelben von Bauer. Die haben auch, die haben den Flex unten.
Yeah.
Also jetzt sag ich mal, der normalerweise hast du dann trotzdem irgend so im, sag ich mal, ein bisschen unter der Hälfte den Flex. Aber der hat ihn ja fast unten am Shaft.
Genau, der hat ihn fast an der Kelle halt unten. Also noch weit unter der unteren Hand am Schläger. Und ich hatte mir, da hat mit uns so ein Inline-Hockeyspieler hat halt mit uns mitgespielt und er hatte mir mal halt gezeigt, wie man sich auf so einen Handgelenksschuss quasi richtig drauflegt, dass der Schläger halt schön mitflext. Und bei diesem Low-Flex-Schläger habe ich echt ein paar Mal gedacht, dass mir der Schläger genau in dem Moment wegbricht.
Ja.
Das fühlt sich so komisch an, wenn der da unten flext. Das ist jetzt wirklich sehr Eishockey-Nerd-Talk, ne? Aber jetzt mit den Warrior-Schlägern, mit denen ich jetzt spiele, die haben halt den normalen Flex, also da biegt quasi der ganze Schläger mit sich, geht der ganze Schläger mit. Da finde ich es noch angenehmer. Also bei dem dachte ich echt, das war auch ein Bauerschläger, da dachte ich echt, der bricht mir weg.
Ja, mir ist es ja so erklärt worden, dass es halt gut, dieser niedrige Flexpunkt gut für so kleine, so kurze Direktschüsse nah am Tor ist, also so schnelle Snapper praktisch. Und
okay.
Aber halt für einen Schlagschuss und für, sag jetzt mal, normale Schüsse, der normale Flexpunkt eigentlich besser ist. Aber ich meine, wir reden jetzt hier auch über Hobby-Eishockey und also ich glaube, du musst da erstmal halt, der erste Schritt ist erstmal zu checken, dass der Schläger überhaupt flext.
Ja.
Und dann halt es so ein bisschen zumindest zu verwenden. Also es gibt ja immer noch die halt auch, also ich versuche schon zu schießen, dass ich ihn halt so ein bisschen verwende, also den Flex halt verwende, aber es gibt ja auch welche, die lassen ja tatsächlich das Ding einfach von Ferse auf Zehe rutschen und halt und schlänzen halt so. Und dann so, sondern dann so Bieseler Schüsse.
Ja. Meinst du, wir haben jetzt noch Hörer?
Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe jetzt kurz gar nicht auf, ich habe kurz gar nicht mehr dran gedacht, dass es jetzt aufgenommen wird. Sollen wir ein bisschen nach Deutschland gehen oder willst du zur NHL noch was loswerden?
Wir können ja über die NHL in Deutschland reden.
Ja, stimmt. War ja auch. Ist auch bis jetzt, glaube ich, in keinem Podcast so wirklich besprochen worden, oder?
Ja, wir können ja über das schlechte Merchandise reden.
Ja, das habe ich jetzt auch schon mehrmals mitbekommen, dass es nicht so toll war. Woran liegt denn das? Warum checken das die NHL nicht?
Du, das kann ich dir nicht sagen. Das müsste man, glaube ich, dann bei der NHL nachfragen. Aber ich raff's halt auch nicht. Aber das war jetzt auch, wer das ausführlich hören möchte, der sollte die aktuelle Folge der Shorthanded News auf jeden Fall hören. Das müsste Folge 55 sein, ne?
Ihr habt es ja im Hauptstadt-Eishockey-Podcast auch besprochen. Ihr waren ja alle da eigentlich.
Genau, außer Fetzi.
Ja, ich war nicht da, genau.
Und Sven Metzger muss man auch dazu sagen. Ja, Sven Metzger war auch nicht da.
Beide privat verhindert.
Genau. Ja. Ich habe es halt früh genug angekündigt bei meiner Familie und dadurch
hat es
gerade noch. Ja. Auf jeden Fall, ja, also die Kollegen von der Shorthanded News haben es sehr ausführlich analysiert. Wir haben bei Hauptstadt Eishockey auch schon drüber gesprochen, dass es halt ein bisschen enttäuschend war. Zum einen gab es halt kaum Merchandise oder gar kein Merchandise von anderen NHL-Teams. Das war sehr schade. Und dann war das halt in der Halle halt auch einfach unpraktisch gelöst mit dem Merchandise-Stand. Aber alles andere drumherum fand ich, es war ja eine NHL-Veranstaltung. Dadurch war ich jetzt nicht so überrascht davon, dass pro Drittel dreimal wegen Werbung unterbrochen wird. Dadurch war ich nicht davon überrascht, wie diese ganze Organisation der Veranstaltung abläuft. Und dafür war es dann halt wirklich es war halt ein Event. Also ich habe jetzt sportlich da nicht viel erwartet. Ich habe ein paar geile Aktionen von Connor McDavid gesehen. Ich habe mich tatsächlich ehrlich gefreut für die Kölner Haie, dass sie es spannend machen konnten. Ich habe tatsächlich gelacht, als Moritz Müller ausgerechnet das Tor geschossen hat. Das fand ich sehr witzig und habe mich dann geärgert, dass ich mein Kanada 1C-Trikot zu Hause gelassen habe. ich war halt auch wirklich nur wegen Conor McDavid da, ne? Bisschen wegen Dreiseitel.
Ich dachte eigentlich wegen Dreiseitel. Also ist ja auch alles irgendwie so ein bisschen gut, das Marketing oder Merchandise, da hätte ich ja gedacht, dass da ein bisschen mehr geht. Also ich habe es jetzt auch nur vom Hörensagen mitbekommen. Aber so gerade, was halt einfach das Sportliche dann anbelangt, da glaube ich, kann einen dann auch nicht groß was überraschen, weil ich glaube, die NHL macht halt auch keine Werbung für ihre Liga, wenn halt die Edmonton Oilers die Kölner Haie mit 9-0 wegfegen oder so. Das ist ja dann auch kein, also ich glaube, das passt dann schon ganz gut, dass halt auch die Fans der Haie merken, oh, unsere Mannschaft spielt da mit gegen ein NHL-Team. Und das ist dann ein enges Spiel, dann ist es ja viel cooler, als wenn du halt weißt, es ist nach zwei Dritteln entschieden. Und es geht halt jetzt nur noch um die Höhe des Sieges. Also insofern ist es, ich glaube, das Spiel hat dann schon den Sport gut beworben, oder? Und die Liga gut beworben. Wenn du sagst, du hast ein paar geile Aktionen von McDavid gesehen, aber der hat ja auch, was hat er gespielt? 80% wahrscheinlich sowas, oder?
Naja, ich glaube eher 50.
Ja, okay.
Also der hat zwei, drei Mal vielleicht angezogen, aber ich meine jetzt allein bei der Vorlage zu dem entscheidenden Tor in der Overtime, wo er unter Bedrängnis die Scheibe mit einer Hand zur blauen Linie spielt. Ich glaube, da haben sie mal kurz angezogen. Ich weiß nicht, hätte das Gegenargument zu deiner These, dass das keine Werbung für die Liga wäre, wenn sie da 9-0 gewinnen. Vielleicht wäre es doch auch Werbung für die Liga, wenn sie da 9-0 gewinnen, weil dann halt einfach klar ist, okay, das sind die besten Eishockeyspieler der Welt. Und so gibt es jetzt vielleicht den einen oder anderen, der da steht und sagt, oh, aber so gut sind die ja jetzt auch nicht. Die haben ja auch nur gegen unsere Kölner Haie in Overtime gewonnen.
Ja gut, das kann schon sein, aber also wenn du dich ein bisschen auskennst, dann kannst du es wahrscheinlich schon einschätzen, wie es zu so einem
Ergebnis kommt. Ja. Aber das Ding ist halt, zum einen, das hatte ich bei uns im Hauptstadt-Eishockey-Podcast schon gesagt, die NHL-Teams tun sich häufig schwer gegen die europäischen Teams. Und dann ist es halt auch einfach, es war ein Vorbereitungsspiel ein paar Tage vor der Saisoneröffnung für die Edmonton Oilers in Göteborg gegen die New Jersey Devils. Die New Jersey Devils haben sich gegen Bern auch schwer getan. Und warum sollen die da mit 100% antreten? Warum sollen die da volle Pulle gehen, wenn die ein paar Tage später halt quasi wirklich erst ernsthaft in ihre Saison starten.
Ja, und du weißt, sie sind schon gereist, sie werden wieder reisen, also die haben halt die Flüge davor und danach, und dann unterschätzt es mit der Eisfläche auch nicht. Also ich weiß nicht, welche Umstellung schwieriger ist, von klein auf groß oder umgekehrt.
Die haben auf der NHL-Eisfläche gespielt.
Ach so, war das die NHL-Eisfläche?
Das war die kleine Eisfläche.
Okay, gut, das wusste ich nicht. Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay. Dann ist es kein Faktor.
Na doch, für die Kölner Haie.
Ja, die müssen nicht so weit skaten.
Ja. Es war schon, aber die haben schon echt umgebaut auf die NHL-Eisfläche.
Aber da habe ich echt mal auch, also da schmeißt ja das Timing und auch die Orientierung erstmal durcheinander. Also auch bei einfachsten Übungen habe ich mal vom U-Nationalspieler gehört, dass der irgendwie, da gibt's halt, weiß ich, Übungen nach vorne fahren, Pass spielen, ein bisschen nach hinten skaten und dann Pass wieder annehmen und irgendwie tief spielen oder so. Aha. Und die haben die Übung gemacht und der Erste fährt dann nach vorne, nimmt den Pass an, fährt nach hinten und fährt dann mit dem Arsch voll gegen die Bande.
Okay.
Alle schmeißen sich weg natürlich, halt U18, alle liegen am Boden, Zweite fährt dann hin, nimmt den Pass an, fährt zurück, fährt mit dem Arsch gegen die Bande. Weil du halt wahrscheinlich unbewusst einfach dich, also du hast es halt irgendwie drin, das sind halt 3 Schritte oder was, du hast wahrscheinlich unbewusst auch irgendwelche Markierungen, Bullypunkte oder sonst was drin, mhm. Pfosten, was ist da der Abstand? Das ist halt irgendwie wahrscheinlich drin in dir und das musst du, glaube ich, erstmal rauskriegen. Oder bei den Goalies auch einfach, wie spielen die Winkel? Wo kicken die Scheibe hin? Also das ist jetzt nicht nur so, dass da einfach mehr Platz oder weniger Platz ist und die Bande dann irgendwann daherkommt, sondern ich glaube, man muss sich da einfach auch anders orientieren. Klar können das Profis oder NHL-Stars sicherlich schneller, aber ich glaube, die Umstellung darf man nicht unterschätzen.
Also bei Goalies habe ich das tatsächlich auch schon mal gehört, gerade wenn die dann so nach der Saison zur WM oder so kommen, dass sie dann wirklich so ein bisschen brauchen, um sich dran zu gewöhnen, weil die scheinbar dann tatsächlich ganz andere Orientierungspunkte haben. Ja. Aber dass bei Feldspielern auch so sich so krass äußert, das finde ich überraschend. Da hätte ich nämlich gedacht, dass es gar nicht so krass auffällt. Aber gut, das ist jetzt dann auch wieder die Erfahrung eines Hobbyspielers gegenüber der Erfahrung eines Profispielers.
So ist es. Ich bin froh, wenn ich rückwärts fahren kann.
Und mich nicht, also mir ist auch egal, ob ich mich, also mir, ich fahre lieber mit dem Arsch gegen die Wande und fall nicht hin.
Als, ja, stimmt. Ja.
Als beim Rückwärtsfahren einfach so hinzufallen. Ich bin dann froh, wenn ich dann irgendwie, oh ja, hier ist die Wande, hier kann ich mich festhalten.
Ja, nach Deutschland, oder?
Gehen wir nach Deutschland.
Nachdem du ja dann dein Maple Leafs Gear trotzdem bekommen hast, weil du es einfach dort online bestellt hast, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Ich habe mir eine so wunderschöne Trainingsjacke bestellt. Ja, mehr wollte ich. Es ist wirklich eine sehr, ich wurde heute schon auch
drauf angesprochen. Wurdest du schon mehrmals darauf angesprochen?
Wurde ich tatsächlich, ja.
Das ist eine schöne Jacke. Und dieses Ahornblatt da, das gefällt mir sehr gut.
Genau, und dann habe ich gesagt, John Tavares spielt auch bei diesem Team. Schließe dich uns an.
Schließe dich unserer Bewegung an.
Genau.
Ja, DEL.
Ja.
Bist du ein Tabellenschauer, bist du kein Tabellenschauer? Sei ehrlich.
Nee. Ja. Also ich gucke zum Ende der Saison häufiger dann hin und dann halt so nach jeweils nach einem Viertel und zur Hälfte dann. Und dann halt, wenn es so ernster wird Richtung Playoffs, wenn sich das dann so langsam rauskristallisiert, dann schaue ich da tatsächlich wirklich häufiger, also eigentlich dann nach jedem Spiel hin.
Aber jetzt gerade. Wann sollte man, wenn man seriös ist, das erste Mal wirklich auf die Tabelle schauen?
Soll ich die Uwe Krupp Antwort geben?
Ja, gerne.
Das war dann nach 13 Spielen.
Okay.
Nach einer Runde.
Deutschland-Cup-Pause, circa, wäre das.
Ja, genau.
Ich würde sagen, Deutschland-Cup-Pause ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Alles vorher ist doch. Also, jede Mannschaft hat mal Streaks während der Saison. Manche haben sie halt am Anfang.
Ja.
Meine Meinung dazu.
Meine Meinung.
Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die mich positiv und negativ überraschen.
Na, lass uns mit dem Negativen anfangen.
Negativ? Ja, Nürnberg. Also Schwenningen hätte ich, fangen wir ganz hinten an, Schwenningen hätte ich schon deutlich schwächer erwartet als in der vergangenen Saison, aber dass sie jetzt nach 9 Spielen mit 7 Toren darstellen, ist das Wahnsinn, hey.
Ja.
Die haben 7 Tore und die zweitwenigsten, wo sind die? Bei 20 bei Köln. 13 Tore weniger als der zweite da in der Liste oder der der zweitschlechteste. Also hätte ich nicht so schwach erwartet. Wolfsburg ist hinten drin, aber auch da muss man sagen, die haben halt jetzt 7 Punkte, machen die 6 Punkte Wochenende, sind die schon wieder an Rang 10 dran. Also es ist halt alles noch sehr, sehr eng zusammen. Nürnberg sicherlich eine negative Überraschung, aber da war jetzt wirklich viel los mit Trainerentlassung und vielen Verletzten. Jetzt auch noch die Pföderl-Geschichte.
Wollte ich gerade fragen, meinst du, dass diese Föderl-Geschichte, also wer es nicht mitbekommen hat, offenbar wechselt Leo Föderl am Ende der Saison, beziehungsweise zur nächsten Saison zu den Eisbären Berlin. Ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich da ja nicht unbedingt traurig drüber bin, sondern eher sogar sehr freudig darauf hinblicke, dass Leo Föderl bald wieder Eisbären spielen wird.
Hat er mit dem Weltkaiser auch schon Übersetzer da, also kann nichts passieren.
Ja, und der Oppenheimer und der Buchwieser, ja, also genau. Das sollte schon funktionieren.
Mehrere simultan Dolmetscher, oberbayerisch, berlinerisch.
Ja, auf jeden Fall freue ich mich drauf. Also das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass das ein guter Wechsel für die Eisbären ist. Aber meinst du, das könnte jetzt in Nürnberg für noch mehr Unruhe sorgen? Also erstes Beispiel, was mir da einfällt, war die Hager-Geschichte mit München und Köln.
Also was halt schon auffällig ist, ist, dass halt da ganz offensichtlich jetzt in Nürnberg in kürzester Zeit einiges durcheinander geraten ist. Natürlich mit diesem unerwarteten Wilson-Abgang zunächst im Sommer oder plötzlichen Wilson-Abgang, Godet-Fehlverpflichtung. Und ja, das Team ist ja auch jetzt auf vielen Positionen verändert worden oder auf vielen wichtigen Positionen verändert worden. Und anscheinend haben da die Abgänge auch so ein bisschen was, ja, mehr bewirkt als nur, dass sie ja jetzt nicht mehr Eishockey spielen und nicht mehr scoren können für die Ice Tigers. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, also Elis kommt ja auch aus der Tölzer Gegend, genauso wie Pföderl, Pfleger ist weggegangen, das ist ja auch gleiche Gegend oder gleiche Herkunft. Pfleger, Pföderl gesagt? Pfleger, habe ich gemeint. Pfleger nach Straubing.
Ja, du hast Pfleger gesagt.
Ja, genau. Beide Pff, deswegen nicht, dass ich da Blödsinn erzähle. Ja, und das so, ich habe so einen Eindruck, dass das Teamgefüge halt so ein bisschen wackelt aktuell. Was, glaube ich, kein Problem wäre, wenn jetzt die Ice Tigers momentan Dritter wären oder Erster. Aber sie sind halt dann gleichzeitig noch Elfter. Die Ergebnisse haben jetzt nicht so gepasst. Gut, jetzt natürlich der deutliche Sieg in Straubing am Sonntag ist, glaube ich, schon mal ein Start. Ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß nicht, was passieren wird. Pföderl ist ja teilweise jetzt schon in irgendwelchen Foren als Söldner beschimpft worden. Mal schauen, wie das auch einfach ja von den Ice Tigers gehandelt wird, weil offiziell ist ja jetzt noch nichts. Oder habe ich was verpasst?
Nee, offiziell ist nichts.
Keine Pressemitteilung gekommen oder so. Aber wenn jetzt irgendwie schon die Spatzen von den Dächern pfeifen und laut Sebastian Böhm ja es da gute Quellen gibt für diese Meldung, dann musst du wahrscheinlich dann auch irgendwann als Verein reagieren.
Also es ist, weil das ja aus Berlin kommt, dieser Artikel, es ist bei dem Autor so, dass sein Name bei den Artikeln tatsächlich nur dabei steht, wenn er sich sehr, sehr sicher ist. Okay. Um das mal so zu sagen. Also denke ich schon, dass das zum einen die Vernetzung des Autoren und also ich denke schon, dass es sicher ist. Meinst du, dass es in Nürnberg eventuell auch so ein bisschen daran liegt, dass sie momentan noch nicht das die Statistiken ihrer Torhüter bekommen, die sie in den letzten Jahren bekommen haben?
Ja, also das ist ja, also ich war ja in Straubing am Sonntag, habe das Spiel kommentiert, Straubing gegen Nürnberg, und klar ist das eine Geschichte, die bei der Vorbereitung halt dann aufgefallen ist, dass du halt jetzt von diesen Fabel Save Percentage, vor allem von Treutle in der Vorsaison, 94%, halt da jetzt auf Mitte 80% gefallen bist, und ich glaube einfach, dass es insgesamt erstens verteidigen sie mit der ganzen Mannschaft nicht so konsequent, sie haben das System noch nicht gefunden, haben unter Godet ein bisschen was anderes probiert als unter Wilson, spielen jetzt unter Jirinek so, ja, sowas ähnliches wie unter Wilson, dieses 1-4, aber halt auch nicht ganz so konsequent. Es sind neue Spieler drin, die das vielleicht auch noch nicht so beherrschen. Und man muss halt auch sagen, dass halt einfach wichtige Spieler fehlen. Also wenn du sagst, Aronson, Gilbert, Mebus in der Verteidigung, das sind ja gerade die, die für den Aufbau eigentlich sonst zuständig sind, also die Scheibe halt auch rausbewegen können. Und wenn du halt die Scheibe nicht kontrolliert rausbewegen kannst, dann bist du halt gleich wieder am Verteidigen und dann ja verteidigst du vielleicht irgendwann auch nicht mehr so konzentriert, weil es mehr Kraft kostet und so weiter. Also es sind halt so viele Faktoren, die da reinspielen. Will Acton spielt noch nicht das, was ich viel erwartet habe. Ich vor allem, also ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Jetzt hat er am Sonntag einen ganz geilen Pass gespielt auf Pföderl bei einem Tor. Aber für mich ist es einer, der da halt eigentlich dominieren muss auf dem Eis. Und ich glaube auch, dass das irgendwann passieren wird. Aber es müssen sich halt auch die Reihen noch finden. Ne? Du hast ja jetzt Brown, Bast und Buck, die sehr, sehr gut funktioniert. Wenn jetzt Siegel und Fox wieder zurückkommen, dann spielen die mit Dupuis. Dann brauchst du vielleicht nochmal wieder ein Center für Pföderl. Wer ist das dann? Reißt du dann die Buck, Brown, Bast 3 wieder auseinander? Also irgendwie sind so 10, 11 Geschichten, die die Ice Tigers irgendwie zu klären haben. Aber also Fakt ist, dass halt einfach schon auffällig ist, jetzt auch gegen Straubing wieder, dass sie den Slot halt nicht so gut verteidigt bekommen wie über weite Strecken der Vorsaison. Und das kann halt dann auch kein Treutler irgendwie ausgleichen. Langer Bogen.
Nee, es konnte dir noch folgen.
Gut, wenn du das noch kannst,
dann auch mehr abgehakt von der Fragenliste als ursprünglich gedacht.
Na, ich habe jetzt einfach mal, also es gibt halt so ein paar Mannschaften, die ich jetzt halt schon gesehen habe und wo ich mir halt meine Gedanken mache und dann lasse ich einfach mal sprudeln.
Dafür ist das ja hier gedacht.
Ja. Also 94-4 waren es letztes Jahr bei Treutlitz, hat er zumindest mit dem Spiel gegen Straubing ist jetzt über 90%, 90,9.
Ja.
Aber halt Gegentorschnitt 3,19 und in der Vorsaison 1,89. Also klar war das letztes Jahr deutlich wahrscheinlich über dem, was man erwarten kann, jetzt auch für die neue Saison. Aber es ist halt immer noch ein klarer Unterschied jetzt. Aber Bass zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen und auch Brown jetzt vielleicht gegen Straube nicht ganz so, aber in der Champions Hockey League, also sie haben jetzt auch, die Neuzugänge sind ja nicht so das Problem aktuell, sondern also mit Ausnahme von Acton. Das ist eher halt so, ja vielleicht eher Reimer bis Sonntag auch Pföderl, ja.
Bei Reimer ist dann, glaube ich, auch das Problem, dass so bei ihm gerade die zwei wichtigsten Spieler der letzten Jahre für ihn quasi jetzt weg sind. Ne?
Ja, genau.
Mit Ryan Precht und Elis.
Genau, und da denke ich halt, muss ich halt einfach eine Reihe finden. Von der Idee her war es jetzt ja zuletzt immer Reimer, Acton, Weiss. Von der Idee her finde ich das gut. Also du hast halt dann auch einfach deinen Playmaker mit Acton. Du hast Weiss halt eher ein Arbeiter, der halt auch mal die Scheiben ausgräbt oder zurückgewinnt. Und Reimer für den Abschluss. Möglicherweise geht der Wandel von Patrick Reimer vom Scorer zum wichtigen Zwei-Wege-Spieler, der aber halt nicht mehr 15-20 Tore macht in der Saison weiter. Vielleicht sind wir irgendwann Pföderl neben Acton. Könnte ich mir auch vorstellen. Weil also Reimer hat jetzt auch in dem Spiel gegen Straubing wieder gezeigt, dass er halt einfach erstens immer noch Tempo hat, dass er immer Einsatz zeigt auf dem Eis, dass er Scheiben auch gewinnen kann. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass halt die 20 Tore Jahre jetzt tatsächlich auch vorbei sind bei ihm. Und dann ist halt die Frage, wer ist dann so der Scorer? Aktuell ist es halt ein Buck. Aber Pföderl hat halt die 20 plus Tore auf jeden Fall in sich. Und ja. Die Frage, mit welchem Center halt. Aber alles halt auch nur, also wieder halt so Eindrücke von mir, ja. Es ist halt wirklich noch früh in der Saison.
Die 20 Tore macht er dann mit seinem Center Colin Smith.
Vielleicht, ja. Ja, und ansonsten positive Überraschung natürlich Düsseldorf, Straubing, Krefeld. Wobei man halt abwarten muss, wie nachhaltig das ist. Also ich denke, für Straubing und Krefeld wäre ein sehr großer Erfolg, am Ende zwischen 7 und 10 zu stehen. Für Düsseldorf wäre es ein sehr großer Erfolg, am Ende unter den ersten sechs zu stehen. Da würden jetzt alle noch ein bisschen abfallen, aber es wäre trotzdem halt kein Beinbruch. Ja, und halt meiner Meinung nach von den Top-Teams so richtig stabil sind Mannheim und München.
Ja, okay, ja.
Und ja, Ingolstadt finde ich auch sehr interessant, weil sie haben mal ganz gute Jungs geholt, finde ich. Also gerade Kelleher ist zwar jetzt in dem einen Spiel, wo ich im Stadion war, gegen Augsburg nicht so aufgefallen, aber zockt halt sonst richtig gut auf. Schneller Spieler, super an der Scheibe, auch torgefährlich. Koistinen immer noch da. Also das sieht sehr gut aus bei Ingolstadt. Also vielleicht schaffen die gerade so ja den Sprung in die Elite der Liga.
Das,
zu den Eisbären klärst du uns jetzt auf, natürlich.
Ach, da gibt's nicht viel aufzuklären. Also es gibt ja da auch viele, viele Verletzte. Gerade in der Verteidigung halt schwerwiegende Verletzungen von Wissmann und Müller, die halt beide jeweils ja bis zu 3 Monaten ausfallen. Also Müller hat ja eine Schulter-Eckgelenkssprengung aus dem Spiel gegen Iserlohn. War da ein sauberer Check, der halt ein bisschen unglücklich für Müller ausging. Und Wissmann hat halt versucht, einen Schuss gegen Augsburg oder Straubing mit der Hand zu fangen und hat sich dabei halt den Finger gebrochen und fehlt halt jetzt ein bisschen. Und das sind halt die ja schlimmeren Ausfälle in der Verteidigung. Jetzt Hördler kommt am Mittwoch in der Champions Hockey League zurück und gibt dort sein Saisondebüt. Aber der wird da, glaube ich, auch alles andere als bei 100% sein. Der konnte ja im Sommer fast gar nicht trainieren. Hatte halt so eine komische Verletzung im unteren Bauchbereich, die sich irgendwie mit den Adduktoren quasi gegenseitig in der Rehabilitation behindert hat. Und ja, muss man halt sehen, wie Hördler dann zurückkommt. Und im Sturm ist es halt auch einfach noch eine gewisse Findungsgeschichte, die dort noch vonstatten geht. Da haben sie teilweise ganz gute Ansätze und dann haben sie teilweise auch wieder ganz schlechte Ansätze. Was jetzt die letzten Spiele ein bisschen auffällig war, ist, dass es, ich habe ja das Spiel in Düsseldorf live sehen können, da haben wir ja die Kollegen der Shorthanded News besucht und dann das Spiel gegen Schwenningen und jetzt gegen Mannheim, dass sie halt teilweise sehr ideenlos nach vorne gespielt haben. Ja. Und wenn man ehrlich ist, in dem Spiel gegen Mannheim haben sie überhaupt keine Aktien gehabt. Also dass sie das Spiel am Ende 4-1 gewinnen, war zum Teil es war eigentlich fast nur glücklich und halt ja eine gute Torhüterleistung von Kevin Pullar. Aber Mannheim hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Wenn nicht der Check von Redicky gekommen wäre und die Eisbären nicht im anschließenden Powerplay 2 Tore gemacht hätten, hätten sie in dem Spiel, glaube ich, keine Punkte geholt.
Ja, aber der Check von Redicky war ja auch absolut notwendig. Und dann, wie hätte er den vermeiden können?
Den hätte er vermeiden können, wenn er sich in den 3 Sekunden, in denen die Scheibe schon quasi tief gespielt wurde von Fischbuch, einfach überlegt hätte, ach komm, ich fahre halt dran vorbei und springe halt nicht noch in den Kopf von Fischbuch, der in der Situation überhaupt nicht mit einem Gegenspieler rechnet.
Oder rempel ihn halt ein bisschen oder check ihn gegen die Schulter oder was es halt sonst noch für Möglichkeiten gibt.
Ja, einfach so ein Zeichen, dass man halt da ist, aber halt man muss ihn ja nicht gegen den Kopf springen oder fahren.
War das auch so ein Thema, oder? Check gegen den Kopf in letzter Zeit?
In der DEL? Ja, das ist eigentlich für mich die größte Enttäuschung bisher in der Saison.
Was, dass es so wenig Checks gegen den Kopf gibt?
Ja, nee, dass es so ein großes Thema ist und dass es für mich ein Thema ist, wo es die Liga komplett verpasst, ein eindeutiges Zeichen zu setzen und sich klar irgendwie zu positionieren und zu zeigen, dass das in der DEL nicht erwünscht ist und dass man das hier nicht sehen will. Ich weiß, dass gleich von dir da viel zu kommen wird, weil du da auch eine sehr gute Meinung zu hast, die du ja auch schon auf Twitter und auf Twitter vor allem kundgetan hast und ja auch viel Reaktionen dazu bekommen hast und auch zustimmende Reaktionen und zu Recht auch. Ich finde halt einfach, dass man, also ich will ja nicht, dass der Sport komplett so verweichlicht, bla bla bla, diesen Kack kann ich halt auch nicht mehr hören, aber es geht halt einfach darum, dass man klare Checks zum Kopf und davon haben wir genug gesehen. Ist es Valentine gegen Baxmann? Ist es jetzt Radicky gegen Fischbuch? Ist es Rumble gegen Aronson? Ist es, was weiß ich, eigentlich siehst du jeden Spieltag irgendwie ein GIF oder ein Video in der Filterblase von irgendwelchen Checks gegen den Kopf, gegen den Nackenbereich, die von der DL nicht bestraft werden. Und ich finde einfach, wenn man dann hört, ja, das war halt eine Matchstrafe oder die Schiedsrichter auf dem Eis haben da richtig entschieden, nein, da muss halt für mich halt irgendwann auch mal ein Zeichen gesetzt werden, dass man solche Checks in dieser Liga nicht sehen möchte und dass man da hat sich auch einfach positioniert und es ist dann, Radicky muss jetzt da nicht der Sündenbock für die Checks, die vorhergegangen sind, sein, sondern man muss halt einfach anfangen, irgendwo zu sagen, so, es ist jetzt Schluss. Es reicht.
Aber schaffst du das ohne einen Sündenbock? Also schaffst du das, wenn du jetzt, du hast ja ein gewisses Strafmaß und eine gewisse Haltung jetzt in den letzten Jahren zu dem Thema gehabt und für die Haltung gibt's ja auch Erklärungen und ja, vielleicht auch nachvollziehbare Erklärungen. Für viele Ex-Spieler sind die Erklärungen nachvollziehbar, vielleicht auch für aktuelle Spieler nachvollziehbar. Und, schaffst du es jetzt, also ohne einen Sündenbock halt dann einfach mal zu finden?
In der Sündenbock wäre in dem Fall für mich, wenn Radicky jetzt 15, 20 Spiele kriegen würde, weil die Checks vorher halt da waren.
Aber wie schaffst du es, das rauszubringen und konsequenter zu ahnden, müsstest du dann sagen, okay, es wird jetzt stückweise einfach der Strafmaß erhöht, also gibst dann vielleicht am Anfang mal 5 Spiele, gehst dann irgendwie dann beim nächsten auf 7 hoch, 9 irgendwie, dass du halt mal bei einer wirklich harten Strafe landest, weil wenn du das nicht machst, wenn du nicht stückweise erhöhst, musst du entweder halt einmal einen raushauen, sage ich jetzt mal. Also entweder lässt es so, wie es bis jetzt ist, oder du musst einfach da mal eine fette Strafe raushauen, die wird dann für vor allem bei den Fans der betroffenen Mannschaft für Entrüstung sorgen, weil sie halt nicht verhältnismäßig ist im Vergleich zum Standard davor. Aber wie schaffst du es, dich von dem Standard zu lösen, den du vorher gehabt hast? Also es gibt entweder beim Standard bleiben, den auf einmal nach oben schnalzen oder halt stückweise anpassen.
Den Standard kannst du auch dadurch schaffen, dass du vielleicht einfach dir selber den Standard setzt und den auch nach außen verkaufst. Ja. Ich meine, in der NHL hattest du auch lange genug das Problem, dass du diese Headshots hattest und dann hat Brendan Shanahan das Department of Player Safety übernommen. Es gab diese Videos, es gab die Erklärungen, die waren jetzt vielleicht auch nicht immer für jede Fanbase komplett nachvollziehbar und da gab es auch Leute, die das nicht verstanden haben, aber es wurde ein Standard gesetzt. Dieser Standard ist bis heute gültig und mittlerweile ist George Parris der Chef, der ist Department of Player Safety und trotzdem gibt es gerade in dieser Geschichte, wenn es um diese Checks gegen den Kopf geht, gibt es mittlerweile einen eindeutigen Standard und du weißt ungefähr, was zu erwarten ist, wenn ein Spieler ein In-Person-Hearing hat, also quasi sich direkt vor dem Department of Player Safety verteidigen muss oder wenn er nur übers Telefon mit denen spricht und erklären muss, was er sich bei dem Check gedacht hat. Es gibt dort einfach festgelegt, wie mit solchen Situationen umgegangen wird und es wurde halt einfach im Endeffekt war das mit Brendan Shanahan von heute auf morgen so. Er wurde eingesetzt und dann wurde gesagt, okay, wir gehen jetzt härter gegen solche Situationen vor und dann wurde das auch gemacht. Und ich finde einfach, ja, würde mir dann jetzt leid tun, aber Tino Boos müsste dann halt als Chef dieses Disziplinarausschusses oder dieses von der Liga eingesetzten Gremiums oder wie man es halt nennen möchte, muss dann halt jetzt einfach anfangen und sagen, okay, der Druck ist jetzt halt da, es gibt zu viele Szenen in dieser Saison und die ist noch nicht so alt. Und wir müssen jetzt einfach dafür sorgen, dass wir hier einen Standard setzen. Mhm. Wenn der Standard der ist aktuell ist, dass man halt bei jedem Check sagt, ja, das ist ein Hockey-Play und war halt spät, aber kann halt mal passieren und ist halt blöd. Und du hast halt immer wieder jeden Spieltag diese Szenen, das kann nicht der Standard sein. Nicht in einer Gesellschaft, wo wir uns immer häufiger darüber unterhalten, wie die Spätfolgen von Gehirnerschütterungen sind, wie wir damit umgehen wollen, dass wir die Spieler schützen wollen, dass wir auch junge Spieler zum Eishockey bringen wollen, wie willst du das denn verkaufen? Ja.
Ich denke, es geht einfach um eine Haltung zu dem Thema insgesamt. Wenn du weißt, dass Kopfverletzungen Folgen haben und Kopfverletzungen halt einfach schwere Verletzungen sind, dann musst du eine gewisse Haltung dazu einnehmen. Und also mir gefällt die also ich habe eine andere Haltung, als die Liga aktuell hat. Einfach, wenn ich jetzt Rumble gegen Aronson hernehme, also Reddick gegen Fischbruch war nochmal eine Nummer mehr, aber Rumble gegen Aronson war bei einem Spiel, das verloren ist, 0-5 Rückstand oder deutlicher Rückstand, kurz nach einer Auszeit, die Bremerhaven gehabt hat, also auch mit der Möglichkeit, sich irgendwie nochmal zu sammeln oder sich Gedanken zu machen, wie man jetzt weiterspielt, bei dem verlorenen Spiel so einen Check fahren zu dürfen und halt nur einen Spielausschluss zu bekommen und keine Sperre. Wenn das halt Eishockey ist, dann mag ich den Sport eigentlich nicht mehr, weil ich eben weiß, oder wir eigentlich jetzt alle wissen, zu welchen Folgen Kopfverletzungen führen. Und es muss einfach auch mal in alle Köpfe rein, dass das schwere Verletzungen sind. Fischbuch hat weitergespielt, Aronson hat jetzt eine Gehirnerschütterung, fällt auf unbestimmte Zeit aus. Es wird wahrscheinlich bei Aronson nicht so lang sein wie beim Kreuzbandriss zum Beispiel. Aber eine Gehirnerschütterung ist eine schwere Verletzung als ein Kreuzbandriss. Das ist halt einfach das Problem, dass es nicht so greifbar ist. Also Kreuzbandriss sind irgendwie 5-6 Monate oder gebrochenes Bein, da sieht es jeder, weil es durch ist. Aber Gehirnerschütterung ist halt einfach nicht so greifbar. Und ich glaube, das ist ein Problem. Aber eigentlich, und du hast ja Nordamerika angesprochen, eigentlich ist es ja, müsste es doch jetzt allen bewusst sein, was die Folgen dann auch sind.
Du brauchst ja auch einfach nur Stefan Ustorf dahinstellen und ihn einfach mal kurz aus seinem Leidensweg erzählen lassen. Also ich meine, Stefan Ustorf musste wegen Spätfolgen von mehreren Gehirnerschütterungen seine Eishockey-Karriere beenden. Erzählt halt immer wieder, dass er immer noch Probleme mit Kopfschmerzen, mit Schwindelanfällen und mit sonst was hat. Und er hat nun auch den ein oder anderen Check gegen den Kopf bekommen oder die ein oder andere Aktion gehabt, die gegen den Kopf gerichtet war. Und er sagt heute, dass das einfach aus Situationen bedingt waren, dass die Gehirnerschütterungen entweder falsch diagnostiziert wurden oder gar nicht diagnostiziert wurden oder er halt einfach weitergespielt hat, weil er, ja, geht halt schon weg. Tut halt jetzt kurz weh am Kopf, hat halt ein bisschen geklingelt, aber geht halt schon weg. Und das kann es doch nicht sein. Also ich fand auch nicht cool, dass Fischbuch in dem Spiel nochmal weitergespielt hat, nach der Aktion. Der saß halt auch, also das konnte ich von unserem Presseplatz da oben auch sehr gut beobachten, der saß halt auf der Eisbärenbank, hat sich an den Kopf gefasst, hatte seinen Helm ab, weißt du, und dann irgendwann hat er sich den Helm wieder aufgesetzt und hat wieder gespielt. Da war jetzt nicht nochmal diese extra Evaluierung in irgendeinem Quiet Room oder sonst was, so nach diesem Concussion-Protokoll, wie es in der NHL halt Standard ist, wo halt wirklich im Schnellverfahren geguckt wird, ob da schon Frühzeichen oder frühe Anzeichen einer Gehirnerschütterung erkennbar sind. Das wird halt in der DL ja auch nicht gemacht. Aber das ist ja auch nicht das Thema. Also entscheidend für die Sperre sollte ja auch nicht sein, ob der Spieler verletzt ist.
Nee, genau. Aber vielleicht ist gerade das, was du jetzt angesprochen hast, doch das Thema. Denn wenn es der Spieler selber entscheiden kann, dann hast du halt wieder dieses Tough-Guy-Problem. Ja? Also ich habe am Wochenende mit einem Hobbyspieler gesprochen, der in einer bisschen anderen Liga spielt wie wir. Also da geht es anscheinend dann doch ein bisschen körperlich zur Sache. Also bei uns ist ja eigentlich gar kein Kontakt. Ich glaube, bei euch auch, oder? Also checken. Das ist bei euch auch nicht erlaubt, oder?
Ja, ein bisschen schubsen vom Tor.
Ja, so ein bisschen, ja, genau. Aber der hat dann irgendwie auch gemeint, ja, oh, jetzt, ich habe gestern Eishockey gespielt und jetzt geht's los mit dem Kopfweh. Und dann habe ich halt auch gemeint, ja, lass dich halt untersuchen im Krankenhaus, wenn es eine Gehirnerschütterung ist. Hat er gemeint, naja, das geht schon wieder weg. Und ja, also selbst wenn man selbst Eishockey schaut und das immer wieder mitbekommt, und Geschichten hört wie Ustorf oder in Nordamerika Paul Kariya, der sich nicht an ein Tor im Stanley Cup Finale erinnern konnte, weil er im Spiel davor oder zwei Spiele davor eine Miene kassiert hat von Scott Stevens.
Es war doch im selben Spiel, oder?
Dass er im selben Spiel zurückgekommen ist. Und also
hat er?
Es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich mir das angehört habe. Die, was ist denn das? Ist es 30 for 30 oder?
Müsste sowas sein, ja.
Genau, da gibt es das Interview, wo er drüber spricht, hat über den Check von Stevens kassiert. Und auf jeden Fall hat er in dem Stanley Cup-Finale nochmal ein Tor geschossen. Er kann sich jetzt nicht an dieses Tor erinnern. Als Eishockeyspieler, der im Stanley Cup kämpft, als Stürmer, dessen Job ist, Tore zu schießen, ein Tor zu schießen, vielleicht seinem wichtigsten Spiel, und das jetzt nicht mehr zu wissen. Also, das ist purer Wahnsinn. Und wir sind halt nicht mehr in den 90er Jahren. Wir wissen es halt jetzt, was es für Folgen gibt. Und ich glaube halt auch, und da sind wir jetzt wieder beim Anfangsthema, dass viele Eishockey-Fans jetzt einfach auch eine andere Haltung dazu haben, weil sie natürlich auch NHL schauen, weil sie das auch mitbekommen, weil sie vielleicht auch in den 90er Jahren gesagt haben, boah, was für ein geiler Check, wenn der liegen geblieben ist, der andere. Aber das jetzt halt nicht mehr sagen, weil sie wissen, was es für Folgen hat. Und Eishockey ist halt nicht nur für die Spieler gemacht, sondern Eishockey ist halt auch für die Fans gemacht. Und wenn sich unter den Fans auch irgendwie die Haltung durchsetzt, dass solche Checks einfach nicht gehen, dann könnte sich vielleicht was ändern.
Es war ja in der NHL in der Saison, bevor Brandon Shanahan dieses Department of Player Safety übernommen hat, ja auch so, dass es wirklich sehr viele Gehirnerschütterungen gab, sehr viele Checks gegen den Kopf gab. Das war ja noch die Hochzeit von Matt Cook und hat der Avery da noch gespielt. Aber glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall gab es halt so, und Raffy Torres natürlich. Es gab ja so einige Spezialisten, die gerne halt mal die Schulter hochgehen lassen haben Richtung Kinn des Gegners und so. Und dann hat die NHL halt einfach, weil sie halt auch dieses Gerichtsverfahren gegen sich hat von ehemaligen Spielern, die sich zusammengetan haben, wo es halt hauptsächlich um Gehirnerschütterung ging und den Umgang der NHL mit Gehirnerschütterung und dieses, ja, wir haben doch damit gar nichts zu tun und wir wissen doch davon gar nichts, und obwohl man eigentlich schon Spätfolgen absehen konnte oder das irgendwie unterdrückt hat mit Medikamenten oder sonst was. Da läuft ja gerade ein Verfahren gegen die NHL, und auch deswegen haben sie ja dann quasi Brandon Shanahan da eingesetzt und dort ein strengeres Department of Player Safety eingesetzt. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir jetzt leider in der DEL gerade dieselbe Phase, dass wir jetzt einfach ein paar schlimmere Szenen einfach brauchen, um dann einfach auch strengere Verfahren zu bekommen. Also ich meine, dieses Argument zieht für mich halt nicht, dass es in der DEL die wenigsten Strafen gegen den Kopf gibt oder die wenigsten Sperren in ganz Europa, weil das lässt ja außer Acht, dass die Checks trotzdem passieren. Also nur weil wir sie nicht bestrafen, heißt es nicht, dass sie nicht passiert sind. Nur weil, also allein über die 4, 5 Checks, über die wir jetzt gerade geredet haben, die sind für mich alle bestrafungswürdig. Aber weil wir sie nicht bestrafen, ist halt die Statistik schön, weil wir bisher 0 Sperren in dieser DEL-Saison haben. Also Radicke ist immer noch nicht gesperrt. Und heute ist Dienstag.
Ja, wobei ich das ja eigentlich recht sinnvoll finde. Also ich habe auch nicht verstanden, warum bei Rumble bis zum nächsten Spiel entschieden werden musste. Also ich glaube, bei solchen Sachen kann man sich da auch Zeit lassen. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, so ein Hearing dann vorzunehmen und halt auch tatsächlich mal dann halt sich Gedanken zu machen, ob jetzt Rumble im Spiel danach oder 3 Spiele danach dann gesperrt wird oder eben nicht gesperrt wird, ist doch in der Regular Season, zumindest in der Hauptrunde, egal. Wenn es dann in den Playoffs ist und es geht wieder gegen den gleichen Gegner, ist es ein anderes Thema. Aber also ich finde, man kann sich da durchaus Zeit lassen, aber dann halt die richtige Entscheidung treffen.
Ja. Paul Kariya's halt unter Vorbehalt zurücknehmen oder so.
Ja, genau. Ja. Paul Kariya's Surfacing TSN Feature von 2017 gibt's auf YouTube. Ich habe es mir vor längerer Zeit angeschaut, werde es mir jetzt dann die nächsten Tage nochmal anschauen. Also das zu diesem Check vor allem von Stevens gegen Kariya. Ja. Die Nummer ist halt auf jeden Fall eine, die uns weiter verfolgen wird, denke ich, mit den Checks gegen den Kopf, mit den Headshots.
Und vielleicht ist der Druck aus Fankreisen auch einfach nicht groß genug. Mhm. Vielleicht ist es auch nur unsere Medienfilterblase, die da irgendwie Druck macht.
Ja, aber also gut, das ist halt, du hast immer so ein bisschen eine Filterblase, aber also mein Eindruck ist schon eher, also die Reaktion auf solche Checks ist nicht mehr, boah, was für ein geiler Check, sondern eher so, boah, schon wieder so ein Ding.
Ja.
Aber klar, also vielleicht ist es tatsächlich eher so in Journalistenkreisen, ich weiß nicht, wie es die Fans sehen. Die Fans haben halt dann einfach auch nochmal teilweise die Vereinsbrille, also so ein harter Check vom eigenen Spieler ist nicht so schlimm wie gegen den eigenen Spieler natürlich. Aber also im Endeffekt auch mit dem, was ich auf Twitter geschrieben habe, geht's mir darum, da einfach zu zeigen, welche Haltung ich zu dem Thema habe, und die werde ich auch nicht ändern. Das ist meine Haltung zu dem Thema. Das Department of Player Safety, Tino Boos und auch Ex-Spieler haben eine andere Haltung zu dem Thema, und das ist das, was ich schon irgendwie ein bisschen auch faszinierend finde. Immer dieses Fragen nach der, wer ist schuld an so einem Check, ja. Also ist dann schon auffällig, dass das, ich meine, das muss man ja auch hören von Spielern, die, also von Leuten, die das Spiel auf hohem Niveau in Deutschland auch praktiziert haben. Immer dieses, ja, du musst selber halt immer wissen, was auf dem Eis passieren kann. Du musst einen Kopf oben haben, du darfst nicht nach der Scheibe fischen, du musst immer schauen, wo ist dein Gegenspieler. Heads up und sowas halt. Aber für mich ist es halt auch so ein bisschen ein Verschieben von Verantwortung. Also wer hat Verantwortung für die Gesundheit der Spieler auf dem Eis? Also ich denke trotzdem, auch wenn es um viel geht, wenn es ein hartes Spiel ist, wenn es schnell ist, habe ich als Spieler halt immer eine Verantwortung für die Gesundheit meines Gegenspielers. Und wenn ich die halt wirklich fahrlässig aufs Spiel setze, dann ist es mir ehrlich gesagt wurscht, ob der das jetzt, der Gegenspieler, ob der das jetzt optimal gelöst hat oder gerade auf den Boden schaut oder einen Suicide Pass bekommen hat und so weiter. Es geht halt darum, kann ich die Situation als Gegenspieler anders lösen? Kann ich ihn auch so checken, dass es halt vielleicht wehtut, aber halt, dass es nicht gegen den Kopf geht? Kann ich irgendwie anders von der Scheibe trennen? Kann ich anders ein Zeichen setzen? Und das geht ja. Und ich glaube immer noch, was ja auch immer wieder um das Thema gibt, ja, Körperhaltung schnell verändert. Die Jungs machen das in dem Tempo schon seit Jahren. Die können das auch einschätzen, was sie machen. Vielleicht nicht immer. Vielleicht geht da mal ein Check, der eigentlich gegen die Schulter gehen sollte, rutscht vielleicht mal durch gegen den Kopf. Vielleicht hast du genau in dem Moment, wo du checkst, brennt dir so ein bisschen die Sicherungen durch. Das kennen wir ja auch alle, wenn wir selber Sport gemacht haben, dass es manchmal passiert, dass man sauer ist und du tust vielleicht was du nicht machen solltest oder nicht machen wolltest eigentlich. Und ich unterstelle mir auch keinen, dass er jetzt absichtlich jemand anderen verletzen will. Aber trotzdem habe ich doch grundsätzlich eine Verantwortung für die Gesundheit meines Gegenspielers. Und dann denke ich auch, ist es nötig, immer erst halt zu schauen, was macht derjenige, der fault und nicht derjenige, der gefault wird. Was noch dazu kommt ist, die Liga ist einfach nicht so gut. Die Liga ist schlechter als die NHL, deutlich schlechter als die NHL. Und deswegen kommt es einfach vor, dass Scheiben vor das Tor gespielt haben, wo sie eigentlich nichts verloren haben. Und deswegen kommt es einfach vor, dass Spieler bei der Scheibenannahme runterschauen auf die Scheibe und sie vielleicht dann auch so drehen und nicht nach oben schauen. Das muss man auch berücksichtigen, dass die Liga einfach nicht so gut ist. Und jetzt ist Aaronson aber noch einer, der ja mal NHL-Potenzial hatte, KHL gespielt hat, also noch einer der Besseren. Und auch den hat es jetzt erwischt. Also ich denke, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, aber jetzt kannst du ja, okay, Aaronson, der Check, dahingestellt. Dann hast du den Check gegen Fischbuch. Fischbuch erfüllt die ganzen Faktoren. Guck nach oben, guck hin, sei dir bewusst, wo du auf dem Eis bist. Er ist in der Situation einfach nicht in einer Situation, wo er gecheckt werden darf.
Ja, er schaut der Scheibe, er schaut nicht zum Gegenspieler, sondern er schaut der Scheibe hinterher, die er halt gespielt hat. Aber das ist ja auch ganz normal. Er schaut, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Genauso sollten, also in dem Fall, ja, also wenn du in dem Moment Angst haben musst, dass du gecheckt wirst, wenn du die Scheibe gar nicht mehr hast und sie weggespielt hast, dann ist halt auch was falsch, ne?
Ja, vor allem in der Situation, ja, als kommt ja auch Radicky aus einer Bewegungsrichtung, die mit dem Spielfluss in der Situation ja gar nichts zu tun hat. Also das ist einfach nur, er fährt halt einen Check, um einen Check zu fahren.
Ja.
Also ein totaler Quatsch. Für mich, ähnliche Situation übrigens auch bei dem Check von Valentine gegen Baxmann, wo Baxmann halt die Scheibe noch wegspitzelt und Valentine sich halt so früh auf diesen Check versteift, dass er, also man sieht halt schon früh, dass es eigentlich, der Check kann nur gegen den Kopf gehen oder, ja, Baxmann vertaucht halt noch irgendwie weg, keine Ahnung. Ich fand sehr interessant, im Sommer war ja hier diese Hockey is Diversity Trophy im Wellblechpalast. Das war ein U16-Turnier. Und auch bei diesem U16-Turnier haben sich teilweise die Jungs nichts wirklich geschenkt. Also sind halt auch Checks gefahren. Und ich fand es sehr interessant, weil der Sohn von Frank Hördler da auch mitgespielt hat. Mhm. Frank Hördler dann teilweise mal zu beobachten, der halt bei einigen Checks da saß und wirklich den Kopf geschüttelt hat. Ich habe es leider verpasst, ihn darauf anzusprechen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihnen das dann auch nicht unbedingt so super gefallen hat, dass die Jungs halt teilweise so überaggressiv aufeinander losgehen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also die haben sich da jetzt nicht komplett geschenkt, ne? Aber das sind halt dann teilweise auch Checks gefahren, wo man sagt, okay, muss man jetzt in der Situation nicht mehr.
Das ist ja aber dann auch der nächste Schritt, dass du halt dann, wenn sich die Haltung ändert, wenn du einen richtigen Check anders definierst, dass du halt dann auch wieder, du musst ja auch wieder zurückgehen dann in den Nachwuchs und das da halt dann einfach auch vorbereiten, sag ich jetzt mal.
Ja, aber du hast doch in der NHL jetzt auch nicht mehr diese Masse an Spielern, die irgendwie auf Stretchern vom Eis gefahren werden müssen, ja, oder du hast nicht mehr diese vielen Headshots. Und trotzdem würdest du nicht sagen, dass die NHL weich geworden ist. Du siehst, nein, immer noch Hits und immer noch Checks. Ja. Und das für Dustin Byfuglien zum Beispiel ist immer noch Platz in der NHL.
Ja, aber das ist halt die Kunst, finde ich. Und das ist halt auch eine Qualität. Also ein guter Check, der nicht verletzt, aber wehtut. Und mit dem du dir halt Respekt verschaffst. Weil es tut, also ja, ich will ja auch nicht, es tut weh. Also ich will auch nicht, dass es nicht weh tut. Es gehört einfach dazu, ja. Also wenn du einen Check bekommst, es tut weh. Und es ist halt auch der Sinn eines Checks. Nicht nur, aber auch. Aber du kannst ihn so oder so fahren. Und also Byfuglien ist halt ein guter Checker, weil er sich so fährt, dass sie halt Schaden anrichten, aber keinen verletzen. Zumindest halt nicht am Kopf. Ja? Also sowas wie Müller, was du ja vorher auch angesprochen hast, Jonas Müller, das ist halt ein fairer Check, das ist halt blöd, der fährt in die Bande rein, da kannst du dich auch, also Schulter-Eckgelenk-Sprengung ist jetzt, glaube ich, oder? Das sind auch ein paar Monate. Das ist auch eine, das ist ja auch keine Lappalie. Aber das ist halt was, da würde ich sagen, sowas passiert in dem Sport, ja?
Das war ja an sich ein Check, wo der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Spieler das war, aber er hat halt einfach nur quasi seinen Körper reingestellt, um Müller von der Scheibe zu trennen.
Abdrängen an der Bande, ungefähr auf Höhe der blauen Linie war es. Genau, ja, und dann ist, das kann halt blöd laufen. Ja? Aber also, genau da würde ich halt sagen, das ist eine Verletzung, die kann jederzeit passieren im Eishockey. Und auch ohne Foul. Aber wenn man halt sagt, eine Kopfverletzung ist eine Verletzung, die jederzeit passieren kann, dann stimmt meiner Meinung nach was nicht.
Ja.
Aber es prallen halt unterschiedliche Haltungen zu dem Thema aufeinander. Also, das ist auch offensichtlich.
Ja.
Und auch Leute mit anderer Haltung haben Argumente für ihre Haltung und auch, ja, vielleicht gar nicht so schlechte Argumente.
Ja. Es ist halt dann nur schwierig, das für sich dann zu rechtfertigen.
Ja, und das Ding ist halt auch, ich meine, jetzt verfolgen wir die Liga und auch die NHL recht intensiv und haben dort einfach auch Spieler, die man entweder vielleicht auch als Persönlichkeit schätzt oder die man gerne spielen sieht und das jetzt über Jahre hinweg. Und jetzt schauen wir zum Beispiel, Sidney Crosby wird wahrscheinlich der beste Spieler sein, der zu der Zeit, der ich Eishockey wirklich live geschaut hat, auf dem Eis war. Oder von mir ist es dann auch Connor McDavid, aber Sidney Crosby passt jetzt momentan ganz gut, weil er halt auch schon Gehirnerschütterungen hatte.
Nicht zu wenig, ja.
Genau. Und jetzt stell dir mal vor, der hört auf zu spielen, denkst du, ja, tolle Karriere, 3 Stanley Cups gewonnen, Hall of Famer, vielleicht auch noch mehr. Wahnsinn, über Jahre hinweg. Hat echt Spaß gemacht. Und dann auf einmal ist er 40 oder 45 und du siehst ihn irgendwo wieder und der ist auf irgendeinem Charity-Event oder so und du merkst halt, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Der ist nicht gesund, ja? der ist nicht glücklich oder sonst was. Und möglicherweise hat man das halt in 10, 15 Jahren bei vielen Spielern, die wir jetzt verfolgen.
Ja.
Man kann es halt nicht ausschließen. Und das ist halt was ich halt nicht möchte. Das ist halt jetzt so auch einfach der persönliche Aspekt an der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt Spaß habe, jemand bei seinem Sport zuzuschauen und dann vielleicht in der DEL jemand auch als Persönlichkeit schätze, ich rede jetzt nicht von jemandem kenne oder mit jemandem befreundet zu sein, sondern einfach halt die Persönlichkeit in der Liga zu schätzen, dann möchte ich das halt nicht, dass es ihm schlecht geht nach der Karriere. Und ich bin da aber halt nicht besonders guter Dinge, dass das halt so sein wird, dass du halt einfach dann die Leute wieder siehst und denkst, wow, super, dann geht's immer noch gut. Sondern möglicherweise haben halt diese Checks gegen den Kopf oder die Gehirnerschütterung halt dann entsprechende Folgen.
Ja.
Und das ist halt bedauerlich.
Und solange wie Typen wie Don Cherry immer noch eine Lobby dafür kriegen.
Das ist dann so das Nächste. Weißt du, was ich wollte dir schon schreiben, bevor Rumble, bevor Radicky und jetzt auch noch Don Cherry, wir sollten mal über Headshots reden bei den Hockey Buddies. Ja. Da war das noch gar nicht Thema, aber ich wusste es halt noch aus den Playoffs, jetzt aus der letzten Saison. Und vor Wilson in der NHL und dann und hat wirklich gar nichts mit den Checks jetzt zu tun gehabt. Ich wollte dir schreiben, sprechen wir wieder über das Thema. Ja. Und dann ist es halt auf einmal schon wieder so präsent. Don Cherry hat gesagt, wenn Wilson das macht, dann soll er es im Regular-Season-Spiel machen, oder? So in die Richtung, oder? War das war die Aussage?
Zum einen das gesagt, dass es halt verschenkt war in einem Preseason-Spiel. Er hat aber auch zu dieser Aktion von Marchand, wo er sich Lars Eller gegriffen hat und schon 3-4 Schläge drin hatte, bevor Eller überhaupt wusste, dass es jetzt eine Schlägerei ist, hat er halt auch gesagt, dass sich Eller, glaube ich, einfach, nee, das war noch zu Tom Wilson, dass sich die Gegenspieler einfach auch bewusst sein müssen, dass so ein Spieler wie Tom Wilson auf dem Eis unterwegs ist. Und wenn man sich bewusst ist, dass so ein Spieler auf dem Eis ist, dann würde sowas nicht passieren. Man hat das ja damals bei Scott Stevens gesehen. Witzigerweise wurden halt vorher aber Videos von, also hat Don Cherry vorher Videos von Scott Stevens abgefeiert auf widerwärtigste Art, wo er Paul Kariya quasi ins Karriereende gecheckt hat, wo er Eric Lindros quasi ins Karriereende gecheckt hat, und wen er nicht noch alles da erwischt hat. Und das waren vier Checks von Scott Stevens in so einer kurzen Montage. Das war nicht ein sauberer Hit. Und Don Cherry hat die wirklich auf widerwärtigste Art abgefeiert. Und das war einfach nur ekelhaft. Also, solange das, glaube ich, auch noch da ist, gibt es da auch noch viel zu tun.
Stevens gegen Kozlov wird wahrscheinlich auch dabei gewesen sein, oder?
Ja.
Das war ja eigentlich fast noch der brutalste.
Ja, wo er so komplett quer nimmt, ne?
Ja, aber es sind halt, also, das war ja dann in den 90ern vielleicht teilweise sogar in Ordnung, nicht mal eine Strafe, aber wir sind halt jetzt 30 Jahre weiter oder 20 Jahre. Und ja, das darf man einfach nicht vergessen. Und das mit Don Cherry wird sich irgendwann erledigen, denke ich mal.
Es wird sich überleben.
Obwohl er noch gut durchhält. aber das ist, also ich kann das auch nicht mehr hören einfach. Ja. Machen wir zur Aufheiterung noch ein bisschen Trivia, oder, Tom?
Ja, ich ärgere mich übrigens seit dem NHL-Blog, dass ich die bessere Trivia quasi schon rausgehauen habe.
Tja, das war das mit den 400, wie viel waren es, 452?
58 und 2000 irgendwas Tage.
Ja, kann man jetzt nicht ändern. Also kannst du mir die Frage nochmal stellen? Jetzt, ich weiß, dass es genau 458 waren. Ja, darfst gerne anfangen. Ich wollte mir noch eine ausrechnen, die bringe ich dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn das Thema immer noch aktuell ist. Deswegen habe ich jetzt wieder eine, geht so.
Okay.
Fang du an.
Ich habe in den ganzen Season-Previews zur NHL gab es in einem Podcast, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr in welchem, ging es um die Offensive der Toronto Maple Leafs. Und die ja bekanntermaßen jetzt mit Austin Matthews, mit John Tavares, mit Schmana und hoffentlich bald auch wieder William Nylander sehr potent besetzt ist. Nazem Kadri sollte man natürlich auch nicht vergessen. Und da ging es dann halt um die Frage, wie viele Tore könnte diese Maple Leafs Offensive in dieser Saison schießen. Und da war dann halt in dieser Runde wurde dann die Frage aufgeworfen, schießen die Maple Leafs in der Saison mehr als 300 Tore? Und dann habe ich mir gedacht, ich frage den Fetzi doch jetzt einfach beim nächsten Mal Hockey Buddies, wann hat denn zuletzt ein Team über 300 NHL-Tore geschossen? Und welches Team war das natürlich? Okay. Also die Frage ist, welches Team schoss zuletzt mehr als 300 Tore in einer Saison?
Okay.
Tick. Tack. Tick. Tack. Tick. Tack.
Das ist ja schon, das sind ja dann, das sind ja mehr als 3,5 pro Spiel. Darf ich kurz ausrechnen? 300 durch 2, egal, es sind mehr als 3,5 pro Spiel. Also ich weiß, dass die Lightning damals als Marty St. Louis Topscorer geworden ist, eine sehr gute Offensive gehabt haben. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, welches Jahr das war, aber ich würde sagen, das war die letzte Mannschaft, die über 300 Tore erzielt hat.
Da wäre das Jahr jetzt dann tatsächlich doch interessant.
Weil sind es die Tampa Bay Lightning?
Nein.
Ja gut, dann ist es auch nicht mehr interessant. Ja, dann weiß ich es nicht. Also das wäre jetzt mein Tipp gewesen.
Das ist halt, deswegen hatte ich halt wann dazu gefragt. Ach nee, ja. Ich hatte welches Team.
Ja, okay. Welches Team und wann hast du gesagt, ja. Nee, also mein zweiter Tipp wäre eine Penguins-Mannschaft. Aber auch wann falsch. Könnte ich dir auch nicht sagen, okay, dann weiß ich es nicht.
Dann sage ich dir das Jahr und du versuchst dann nochmal.
Oh, okay.
Das Jahr war, also die Saison war die Saison 2009-2010.
Okay. Oh, 2009, 2010. Hat Chicago den Stanley Cup gewonnen?
Ich Es waren 318 Tore.
Oh, ist ja deutlich drüber dann sogar.
Zweitstärkste Offensive der Liga waren die Vancouver Canucks mit 272 Toren.
Hm, 2010.
In dieser Mannschaft waren also der Top-Torjäger dieser Mannschaft hat 50 Tore geschossen. Mhm. Die zweitmeisten Tore waren 40.
Okay. Dann würde sie natürlich der Tipp Washington anbieten.
Ja. Ist richtig.
Dann habe ich es ja jetzt. Okay, dann war Ovechkin die 50. Wer hat da 40 Tore gemacht?
Alexander Semin.
Ah, Semin, okay. Ja, sau schwere Frage mal wieder. Finde ich.
Ja, aber ich habe mich gerade erschrocken.
Wieso?
Und wir haben hier so ein komisches Google-Gerät, nicht Google, sondern Amazon-Gerät, was gerade angesprochen ist, angesprungen ist bei diesem Namen von Semin.
Okay.
ja, Alex Ovechkin mit 109 Punkten Topscorer der Capitals und Backström mit 101 Punkt zweitbester Scorer des Teams. Backström damals knackige 22 Jahre alt.
Wow. Ja. Okay. Aber jetzt pass mal auf, jetzt muss ich schon mal schauen. 2004 hat Marty St. Louis die Art Rose Trophy gewonnen. Jetzt muss ich mal schauen, NHL Season. Das will ich jetzt kurz überprüfen, ob die Lightning da auch das hatten. 2003, 2004. Ihr wisst jetzt, liebe Hörer, das ist jetzt gerade die Phase, wo wir jetzt wild irgendwie was uns zusammen googeln. Weil wir, also wie in meinem Fall, unsere Niederlage in der Trivia Challenge nicht eingestehen können oder nicht wahrhaben wollen. aber das ist ganz, ganz normal. Nee,
2005, also ich kann dir sagen, 2006, 245. 2000.
Wow, ist ja deutlich drunter, 245.
2006, 2007 hatten die Buffalo Sabres 308 Tore.
Noch mit Briere und
ja,
komm. Und die waren ja sogar im Conference-Finale damals dann, gell?
Komm, Top-Torjäger. Betsy, komm schon.
Buffalo Sabres 2007.
2006, 2007. The Austrian Rocket. Komm schon, Fetzi.
Was? Warneck?
Ja.
Stimmt. Der war
mit
da auch
43
noch.
Toren.
Und wer war der dritte noch? Der Mike Drury, oder? Hat er auch noch gespielt. Weiß nicht, mit Drury und Briere bis ins,
ja.
ins
Chris
Conference.
Drury.
Chris Drury, genau. Chris Drury. Ja. Ins Conference-Finale. Ja. Okay, jetzt du. Ich habe da natürlich wieder, gehe dann wieder nach Deutschland. Kurz und knackig. Wer ist zurzeit bester in Deutschland geborener Scorer der DEL? Also nur, also nicht zwei Flaggen Deutscher, sondern wirklich Deutscher. Schon immer Deutscher.
Also,
tick,
also.
Tack, tick, tack, tick, tack. Bester deutscher Scorer der DEL.
Also meinst du jetzt der Topscorer, der in Deutschland geboren wurde?
Ja.
Eieiei. Also ein Berliner ist es nicht.
Nee. Denk an einen anderen Podcast, die sich zurzeit immer total abfeiern.
Es gibt jetzt einen Podcast aus Iserlohn.
Ja, gibt's echt, aber es ist kein Iserlohn, aber.
Nee, aber John Matsumoto ist doch gerade DEL-Topscorer, ne?
Der ja. Aber ist kein Deutscher. Ja. Also Kamara ist auf 2, ist auch kein Deutscher. Jason aber Best dann, hat einen deutschen Pass, aber ist auf 3, also Nürnberg hat einen deutschen Pass, aber der zählt auch nicht. Also wirklich, also in Deutschland geboren.
Ist es Gugula?
Right! Auf Platz 8, Philipp Gugula. 5 Tore, 5 Assists, 10 Punkte in 9 Spielen. Die Düsseldorfer dominieren einfach alles aktuell an dieser Saison.
Der sagt übrigens im Intro bei der Düsseldorfer EG, bei dieser Einlaufshow, sagt er in dem Video endlich zu Hause, als hätte er sich die letzten Jahre immer verfahren.
Ja. Naja gut, aber das zieht halt einfach, ja, eher als gebürtiger Düsseldorfer jetzt in Düsseldorf und ja, endlich wieder zu Hause, ja. Ja, schön, endlich wieder zusammen, würde ich sagen, steht über dieser Sendung.
Ja.
Gerade so die Momente, in denen wir, jetzt nicht über das aktuelle Geschehen diskutieren, ich glaube, die sollten wir in Zukunft auch weiter aufrechterhalten. So grundsätzliche Themen.
Also dafür, dass wir eigentlich auch nur zwei Themen hatten heute.
Ich könnte 3 Stunden über einen Schuss diskutieren.
Genau, ja, das ist tut mir leid.
Nein, genau, das ist, was die Hockey Buddies ausmacht. Nächstes Mal bitte noch ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Okay. Dann können wir ja auch einzelne Schläger mal vorstellen. Und
ja, klar, genau.
Ja, aber findet sich ja ein Sponsor.
Nee. Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, Tom, du bist dann jetzt wahrscheinlich morgen, schaust du wieder die Eisbären in der Champions Hockey League, also Mittwochabend.
Ja, letzte Chance dieses Jahr.
Ja, bist dann am Wochenende wieder in der DEL, auch im Stadion. Und all das kann man dann lesen auf hauptstadteishockey.com. Man kann es hören im Hauptstadt-Eishockey-Podcast oder man folgt dir einfach, also ein absolutes Muss natürlich, auf Twitter unter @beatbulette. Und genau. Heute warst du wie immer die bessere Hälfte der Hockey-Buddies.
Genau. Du bist Fetzi6 auf Twitter. Zu hören am Wochenende, nehme ich an, wieder bei mindestens einem DEL-Spiel.
Dieses Mal nicht. Ich mache am Sonntag NHL. Also,
am Sonntag NHL?
Genau, um 19 Uhr. New Jersey, San Jose Sharks.
Oh, Erik Hartson und Brent Burns.
So schaut's aus.
Und leider nicht den jetzt mittlerweile wieder kurz rasierten Joe Thornton.
Nein.
Der ist ja verletzt. Der hat ja eine Infektion in seinem operierten Knie.
Ja, Pechvogel. Okay. Aber er schaut jetzt wirklich, würde ich sagen, 15 Jahre jünger aus, ohne Bart.
Das ist brutal, oder?
Ja, hast du das gesehen, als sie da im auf Twitter, also ein GIF, die Sharks, wo sie praktisch da so den Bart so im Paint oder was weiß ich, oder im Photoshop weggezogen haben mit einer Maus? Das war so geil. Da muss man schauen, das gibt's, findest du sicher noch. Da ist ein Thornton mit Bart und dann siehst du, wie so eine Maus hinfährt, auf den Bart draufklickt und den halt so zur Seite rausfährt und er ist halt dann wieder ohne Bart, so wie er halt jetzt eben ist.
Achso, ich dachte, sie haben dann einfach sein Draftbild da hingepackt.
Nö, sein jetziges. Das ist auch nicht so viel anders wie das Draftbild.
Also dann könnt ihr den Fetzi am Sonntag um 19 Uhr, spätestens um 19 Uhr auf thezone.de hören, wie er das Spiel der San Jose Sharks gegen die New Jersey Devils kommentiert. Auf Twitter könnt ihr dem Fetzi unter @fetzi6 folgen. Und heute war der Fetzi, ich mag das, wenn wir keine Gäste haben, die bessere Hälfte der Hockey-Buddies.
Danke dir, Tom. Danke euch fürs Zuhören.
Ja, danke. Danke, Fetzi.
Erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen. Und ihr wisst ja, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey.
Yeah. Vorcheck, der Sportpodcast.